Hanna, wir müssen reden.
Ja, ne Jenny, und heute ja auch nicht alleine, ne?
Du hast es schon verraten. Wir sind mal wieder zu dritt in unserer Runde. Wir haben uns einen Gast eingeladen für unsere 23. Folge. Jetzt hätte es natürlich noch gepasst, hätte er die Nummer 23 getragen. Hat er nicht, aber naja, sehen wir mal drüber hinweg. Wir reden heute auf jeden Fall darüber, wie man von Spieler bzw. Spielerin zu Trainer, Trainerin den Werdegang einschlägt. Und deswegen haben wir uns einen Gast dazu geholt, der das getan hat und uns hoffentlich so ein bisschen was dazu erzählen kann. Wir haben nämlich Patrick Fehmerling zu Gast in der heutigen Folge. Patrick, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wie du vielleicht weißt, legen wir immer direkt los mit einer Legitimation unseres Gastes. Das heißt, du darfst jetzt mal erzählen, warum du glaubst, dass du hier zu Gast sein darfst und über Basketball mit uns sprechen darfst.
Also ich soll mich so eine Selbstlobhudelei in einer Form geben.
Genau.
Ja, ich bin wahrscheinlich hier, weil ich lange Basketball gespielt habe, als Profi und für die Nationalmannschaft und dann den Transfer zum Trainer gemacht habe. Erst ja, wollte ich das nicht, aber das ist dann trotzdem so passiert. Und das ist wahrscheinlich dann, oder hoffe ich, dass das das Thema wird. Wenn es was anderes wird, dann lüge ich einfach.
Sehr gut. Fake it till you make it. Das ist ja so ein Spruch. Ja, das war eine sehr kurze Vorstellung bzw. Legitimation. Ich hole noch mal ein bisschen mehr aus für die, die dich vielleicht nicht so gut kennen. Keine Sorge, ich versuche nicht allzu sehr Lobhymnen auf dich regnen zu lassen. Also du hast ja eine ganz ordentliche Spielerkarriere, Profikarriere hingelegt bei Alba Berlin. Hast aber auch viele internationale Clubs gehabt. Beide Clubs in Athen, also da erfolgreich gespielt. Bei Barcelona damals auch die Euroleague gewonnen. Und du bist Rekordnationalspieler.
Noch.
Meinst du, dich holt bald jemand ein?
Also bald nicht, aber irgendwann wird jeder Rekord gebrochen. Ich glaube, Alex King war jetzt irgendwie Bundesliga-Rekordspieler und jetzt ist Carsten Tadda beim letzten Spiel das noch irgendwie
Ja.
aufgeholt. Insofern, Rekorde muss man brechen und das ist auch okay. Hauptsache nicht so schnell, weil dann kann ich mich noch ein bisschen rühmen damit. Oder du kannst mich
Genau.
ein bisschen rühmen damit.
Ja,
Ich wollte gerade sagen, du
das.
machst das ja nicht bisher.
Nee. Nicht so meins.
Ist kein Problem. Ich hau dann einfach noch mal einen Sonderpodcast raus, wenn das passieren sollte, irgendwann, dass dich jemand einholt. Genau, und wie du schon gesagt hast, bist du dann irgendwann vom Spielfeld an die Seitenlinie gewechselt, hast eine Trainerkarriere eingeschlagen und warst dann auch bei Alba Berlin als Trainer tätig, für die JBBL und auch für die NBBL. Und dann warst du auch hauptamtlicher Bundestrainer für den männlichen Nachwuchs beim DBB für ein paar Jahre. Und man darf nicht vergessen, du hast Jugend trainiert für Olympia gewonnen.
Ja, nicht alleine, ne? Ich hatte
Ja,
Leo van Dorn gewonnen und
als
ich durfte
Co-Trainer,
dabei sein.
das musste auf jeden Fall auf die Liste drauf. Bist also immer noch aktiv als Trainer, ja auch im Nachwuchs hier in Berlin. Unterstützt da den Landesverband und kommentierst auch sowohl die NBA als auch die BBL. Und hast heute sicherlich das Spiel Bayern gegen Ulm abgesagt, um bei uns sein zu können, richtig?
Ja, ganz genau. Ich habe gesagt, da gibt es einfach wichtigere Themen jetzt und deswegen bin ich hier.
Okay, sehr gut. Sehr gut. Also perfekte Voraussetzungen, um heute mit uns darüber zu sprechen, wie es ist, von der Spielerkarriere zur Trainerkarriere diesen Weg einzuschlagen. Und ich bin immer dafür da, so ein bisschen provokative Fragen zu stellen. Und ich frage direkt mal los: Sind ehemalige Spieler und Spielerinnen die besseren Trainer und Trainerinnen,
Nicht
Patrick?
zwangsläufig. Also es ist einfach nicht, nur weil man mal irgendwie gut gespielt hat oder hochklassig gespielt hat, heißt es nicht, dass man in der Halle Kindern, Erwachsenen, Mädchen, Jungs irgendwas beibringen kann. Also weil das die Transferleistung, glaube ich, größer ist, als nur gespielt zu haben.
Hanna, was sagst du? Hanna
Ja,
hatte
für die
übrigens
Ka
auch eine sehr, sehr prominente Spielerinnenkarriere und ist dann aber ziemlich schnell an die Seitenlinie gewechselt. Aber was meinst du, Hanna?
Ich sage das genauso wie Patrick, nicht zwingend. Also ich glaube, dass es bestimmte Eigenschaften gibt, die helfen, wenn man Spieler war, um ein guter Trainer zu werden. Aber ich glaube, dass es nicht zwingend der Fall ist, dass man ein guter Spieler war und dann automatisch ein guter Trainer ist. Punkt.
Wenn wir so weitermachen, wird es die kürzeste Folge ever. Aber ich glaube, wir kommen noch zu den Fragen, wo ihr dann alle beide ein bisschen weiter ausholen könnt. Okay, also ihr habt ja schon gesagt, kann sein, muss aber nicht. Deswegen würde ich mal fortfahren mit der Frage, was können denn ehemalige SpielerInnen vielleicht besser als TrainerInnen, die früher nicht selbst hochklassig oder vielleicht auch nicht zu hochklassig gespielt haben. Was können ehemalige Spielerinnen besser?
Ich glaube, dass, oder ich bin sicher, dass die Erfahrung, die man gesammelt hat, um dorthin zu kommen, um irgendwie auf ein gewisses Niveau zu kommen und dort auch zu verweilen, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, als Spieler oder Spielerin irgendwo einen Vertrag zu unterschreiben oder dann sich weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte zu machen und mit Versagen und mit Erfolg und mit allen Dingen, die dazugehören, mit Verletzungen und nicht, sich trotzdem da irgendwie zurechtzufinden, manchmal durchzubeißen, manchmal das zu genießen. Und ich glaube, diese Erfahrungswerte, die man auf dem Weg gesammelt hat, helfen, glaube ich, manchmal. Das Problem dabei ist, dass sie super individuell sind und dass sie nicht immer für jeden relatable sind. Also nicht für jedes Kind oder jedes Mädchen, jeder Junge ist das einfach adaptierbar und sagen, okay, bei mir war es so, das muss bei dir auch so sein. So wie Kinder auch nicht auf dasselbe reagieren, auf denselben Reiz immer, auf den man selber reagiert hat. Und da muss man sich, glaube ich, ein bisschen von lösen. Aber diese grundsätzliche Erfahrungswert, der einfach damit einhergeht und hoffentlich auch das positive Gefühl, dass man dem Basketball gegenüber irgendwie entgegenbringt. Das glaube ich, also für mich glaube ich wichtig.
Erstmal glaube ich, dass alles, was Patrick gesagt hat, hätte ich jetzt auch so losgelassen. Aber ich glaube, dass es dazu noch kommt, dass es, glaube ich, nicht unbedingt zwingend der Fall ist, dass man ein guter oder dass man als Spieler bestimmte Erfahrungen sammelt. Ich glaube das auch. Aber ich glaube auch, dass um ein guter Spieler zu sein, also ein Spieler, der auf sehr, sehr hohem Niveau spielt, der lange Jahre irgendwie committed ist zu dem Sport mit all dem Verzicht, all den Problemen, all den Dingen, die das auch bedeutet, ich glaube, das setzt bestimmte Charaktereigenschaften voraus, die man oft hat oder entwickelt, die einem sehr, also die einem helfen können, auch als Trainer erfolgreich zu sein. Also ich glaube, dass das Thema Charakter und Persönlichkeit, glaube ich, etwas ist, was einem zumindest schon mal die Möglichkeit gibt, auf einem hohen Niveau einzusteigen und das nicht extra entwickeln zu müssen. Also ich habe immer so ein bisschen das, was ich glaube, ist, in der Zeit, als ich als Trainerin noch gearbeitet habe oder jetzt auch vielleicht in anderen Positionen, ich glaube, das kann man auch aufs Berufsleben übertragen. Mein Credo ist eigentlich immer, Skills kann jeder lernen. Also Techniken, Skills kann man jedem Menschen beibringen. Persönlichkeit und Charakter kannst du nicht mehr verändern oder nicht stark verändern. Das heißt, wenn ich nach Mitarbeitern, nach talentierten Trainern gesucht habe, habe ich eigentlich immer nach Trainerpersönlichkeiten gesucht, die bestimmte Charaktereigenschaften haben, die eine bestimmte Form von Empathie haben, die bestimmte Form der Ansprache haben, die eine be bestimmte Art der Statur im Sinne nicht der körperlichen Statur, aber die eine Präsenz haben, die sich gut ausdrücken können, wo man das Gefühl hat, die füllen einen Raum, die erreichen Menschen. Und ich glaube, das sind sozusagen, ist eine Basis, auf der man sehr, sehr gut aufbauen kann, wenn man das hat. Und dann am Ende Fachwissen, technisches Wissen in bestimmten Bereichen auch sie erwerben kann. Und ich glaube, dass es einfach sehr, sehr viele Spieler gibt, weil sie einfach gewohnt sind, sich durch Dinge durchzukämpfen, weil sie gewohnt sind, auf einer großen Bühne zu stehen, weil sie gewohnt sind, Verantwortung zu übernehmen, weil sie gewohnt sind, irgendwie auch Sprachführer zu sein in bestimmten Situationen, weil sie mit Presse umgehen können, weil sie mit harter Ansprache umgehen können, weil sie eine bestimmte Tonalität gewohnt sind, weil sie, also das sind, glaube ich, alles Dinge, die eine tolle Voraussetzung sind, um ein guter Trainer zu sein.
Ja, glaube ich auch. Das sind alles Eigenschaften, die dir helfen können dabei zumindest, ja, und die zuträglich sind.
Genau, das glaube ich auch.
Ja, aber wenn du
Die
gute,
aber auch limitieren können.
ja, und gut, heutzutage hat sich das auch nochmal gedreht. Früher war ja X und O's, musst du können. Heute reicht nicht. Das ist negativ, aber ist Ego-Management gerade auf höchstem Niveau ja eigentlich der Skillset, das noch viel wichtiger ist als X und O's. Weil X und O's, wie du sagst, kannst du lernen. Also du kannst dir das beibringen, wenn du ein bestimmtes gewisses Gefühl hast, wenn du auf einem bestimmten Niveau trainierst, dann hast du wahrscheinlich auch Co-Trainer, die auch sehr versiert sind und auch gut sind in dem, was sie machen. Das heißt, dir obliegt nicht die ganze Last, da irgendwas Taktisches aufs Feld zu bringen. Das zu vermitteln sicherlich in irgendeiner Form bis zu einem gewissen Grad. Aber ich glaube, das Ego-Management und die Ansprache und der Umgang und der Respekt, den man da irgendwie ja, gibt und bekommt, der ist natürlich wichtig.
Aber das wäre genau auch mein Ansatzpunkt, ne? Also ich glaube, das gibt einem erstmal so einen Kickstart im Vergleich zu Menschen, die vielleicht nicht eine Spielerkarriere haben und die vielleicht einfach, ich sag mal, diese Form von Charakterbildung auf anderen Ebenen sich erarbeitet haben oder vielleicht auch noch gar nicht so weit sind. Aber das, was du sagst, ist vollkommen richtig und das ist das, was oft auch in meinen Augen Spieler dann wieder auch zu schlechten Trainer macht oder ihnen oder es verhindert, dass sie das maximale Potenzial rausholen, dass sie oft dann auf einer Ebene einsteigen, wo sie das Gefühl haben oder wo sie auch oft behandelt werden oder wo sie sehr, sehr schnell auf einem Niveau einsteigen, ohne dass sie jeden Schritt auch als Trainer gegangen sind und ihnen vielleicht manchmal das Bewusstsein dafür fehlt. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Man denkt immer, dass Spieler auf dem Feld oder die erfolgreich waren, ein ähnliches oder gleiches Basketball-Know-how haben wie Trainer. Und das ist einfach nicht so, ne? Und wenn man, wenn man mal, ich glaube, Jenny, als du das erste Mal als Teambetreuerin bei einer Nationalmannschaft mit dabei warst, dass du, ich habe als Spielerin der Lehrgänge mitgemacht, ich hätte mir niemals erträumen lassen, welche Arbeit hinter jedem Training steckt und was für eine Kompetenz hinter dem Training steckt, um das Training zu entwickeln, um die ganze, ich sag mal, ein ganzes Team, Saisonverlauf, eine jahrelange Planung aufzubauen, braucht man ja erstmal ein riesen Wissen. Am Ende extrahiert man ja nur das, was unbedingt nötig ist und gibt das an die Spieler weiter. Also die Spieler kriegen ja gar nicht die gesamte Kompetenz eines Trainers in jedem Training mit, sondern die Kompetenz eines Trainers ist ja all das Wissen, was er hat, dann für den Moment runterzubrechen auf genau die Bedürfnisse, die die Mannschaft in dem Moment oder der Spieler in dem Moment hat. Das heißt, die kriegen ja auch immer nur das mit, was der Trainer ihnen zu dem Moment gibt. Und das ist ja immer nur ein Bruchteil dessen, was ein Trainer weiß oder was vielleicht an Arbeit hinter dem gesamten Konzept steht. Oft kriegt ein Spieler ja auch nur das, was ihn direkt betrifft, während der Point Guard was ganz anderes kriegt, kriegt der Postplayer das oder in bestimmten Situationen gibt es halt die Info, in anderen gibt es die Info. Und ich glaube, es ist ein Trugschluss zu denken, dass Spieler dieselbe Kompetenz und dieselben X's und O's und dasselbe Fachwissen und dieselbe Methodik und Didaktik haben oder sie lernen alleine nur über das Training mit guten Coaches. Und ich glaube, es muss eine Offenheit dafür da sein, sich in diesen Bereichen weiterzuentwickeln und auch über das eigene Spielerdasein hinaus, sich in diese Trainerwelt wirklich reinzuarbeiten.
Ja, ich glaube, dass deshalb nicht jede Spielerin und jeder Spieler da irgendwie Trainer sein kann. Wenn man bestimmte Dinge, die im Profileben einfach gang und gäbe sind, Videoanalyse sind gang und gäbe, taktische Geplänkel, Vorbereitung und wenn man das versteht, was da passiert und wo beim harten Hedge die Hilfe aus dem Rücken, ist es ein High Bump, ist es ein Switch, was auch immer, also dann alle Variationen einfach mal durchspielt. Und das auch oft und jeden Tag, dann hat man das natürlich irgendwann auch verstanden, aber auch nicht jeder. Also da gibt es immer noch Leute, die das 20 Mal machen am Tag und nach einer Woche immer noch die falsche Rotation spielen als Spieler. Ja? Und dann ist natürlich auch schwierig, also kriegt man das dann hin, wenn man da in der Halle steht und versucht dann Kids zu vermitteln, okay, du kommst aus dem Rücken, du musst an der Freiwurflinie schon den High Bump oder zumindest einen Tag spielen oder was, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu spezifisch, zu nerdig jetzt gerade, aber das ist nicht gewährleistet, dass jemand das nur weil er es macht, dass es auch verstanden hat, warum er es macht und wie er es macht. Aber ich glaube schon, wenn man gute Trainer hatte und wenn man auf einem guten Niveau gespielt hat, würde ich, ohne mich jetzt selbst zu loben, aber ich glaube, Trainer suchen sich Spieler aus, die bestimmte Eigenschaften mitbringen. Und jetzt war ich ein großer Spieler und das war jetzt auch nicht die Zeit, wo alle großen irgendwie Point Guards waren, auch wenn Dirk Nowitzki da irgendwie die große Revolution im Basketball irgendwie mit angeführt hat. Aber das war schon so, dass da Spieler gesucht wurden, die verstehen, was zu tun ist, die trotzdem sich auf den Boden schmeißen nach dem Ball und die bereit sind, ein hartes Foul zu machen und trotzdem mit dem Ball irgendwie umgehen konnten und. Also viele verschiedene Facetten irgendwie erfüllen können. Und nochmal anders als in der NBA, weil in Europa bist du ja schon vielseitiger und musst einfach vielseitiger sein, weil das Spiel einfach komplexer ist. Wobei es jetzt in der NBA auch komplexer wird bei guten Mannschaften, aber immer noch nicht so komplex, wie es hier ist. Und ich glaube, dass dadurch, wenn man auf einem bestimmten Niveau gespielt hat und auch eine bestimmte Anforderung erfüllt, dann hat man schon ein gutes Grundverständnis von taktischen Maßgaben. Die Transferleistung dann in Jugendbasketball zum Beispiel, also die muss man auch machen. Also da kannst du nicht dieselben Ansprüche haben, du kannst nicht dasselbe spielen. Also mein erstes Jahr, ja, BBL habe ich die ersten nach 3, 4 Wochen gesagt, okay, das kann ich nicht machen, was ich hier mache. Das ist Quatsch. Und ich dachte, ich habe es schon runtergebrochen und ich dachte, ich habe es schon sehr freigelassen und dann habe ich wirklich irgendwie. Also einfach auf Null gesetzt und sagt, okay, wir machen jetzt drei Sachen und die machen wir gut und dann bauen wir darauf auf. Ob es geklappt hat, keine Ahnung, musst du die Spieler fragen. Das ist, glaube ich, eher ja, diejenigen, die es beurteilen lassen, ob sie was mitgenommen haben oder nicht. Aber das ist eben auch schwierig als Trainer, dann irgendwie sich selbst zu hinterfragen und sagen, okay, du kannst hier nicht alle überladen, nur weil du meinst, dass das richtig ist oder weil du meinst, dass das der richtige Weg ist, um Kids Basketball beizubringen. Ja, das ist einfach Quatsch.
Würdest du dem denn zustimmen, Hanna? Du hast ja auch viele Jahre im Profibereich als Trainerin gearbeitet. Hast du dir auch Spielerinnen rausgesucht, von denen du denkst oder von denen du dachtest, dass du gut mit denen zusammenarbeitest und die vielleicht auch eine Verlängerung von deinem Arm auf dem Spielfeld sind? Das ist jetzt die Stelle, an der du mich loben darfst.
Ja, genau, ich hab das schon durchschaut vom ersten Satz an,
Danke.
Jenny.
Ich habe dir auch die ganze
Selbst.
Zeit zugezwinkert.
Ja, obwohl ich noch mal einen Schritt zurückgehen würde gerne, weil ich fand jetzt auch bei dem, was Patrick gesagt hat, ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, aber für beide Seiten. Es gibt ja zwei Perspektiven, ein Spiel zu lesen oder ein Spiel zu erleben. Und das eine ist aus der Froschperspektive oder beziehungsweise nicht aus der Froschperspektive, sondern aus der Perspektive des Spielers heraus. Also, du hast jetzt gerade irgendwie zum Beispiel von Pick-and-Roll-Defense, irgendwie Hedge-Defense gesprochen, wo ich
Ja.
auch glaube, da würde auch meine Argumentation ist dann gar nicht so weit weg, weil ich glaube, dass wenn es sozusagen um individual technische oder taktische Dinge geht, dass da zum Beispiel ehemalige Spieler wirklich, wirklich sehr, sehr gut sind, weil sie verstehen, wie es von innen heraus aussieht. Und ich glaube, dass das vielen Trainern, die nicht gespielt haben, zum Beispiel fehlt. Auf der anderen Seite gibt es dann diese andere Perspektive, nämlich ein Spiel sozusagen aus der Metaperspektive, also von oben zu betrachten. Und diese Fähigkeit haben zum Beispiel viele, viele Spieler zu ihrer aktiven Zeit nicht.
Ja.
Es gibt Spieler, die das können. Das sind meiner Meinung nach die, wenn man so jemanden hat, das sind die perfekten Kandidaten, um großartige Coaches zu werden, die schon während ihrer aktiven Zeit als Spieler in der Lage sind, sich selbst aus so einer Drohnenperspektive heraus zu sehen und ein Verständnis für Räume und das Spielfeld zu haben und eigentlich genau wissen, wie bewegen sich eigentlich gerade auch die anderen oder wo sind die anderen oder was muss ich eigentlich, also ich bin zwar in meiner Perspektive drin, in meiner Situation, aber ich wüsste auch, wie es von oben aussieht, obwohl ich mich noch in der Situation befinde. Also, das ist so eine richtig faszinierende Fähigkeit und es gibt Menschen, die das haben. Ich zum Beispiel, weil du meine außerordentliche Spielerkarriere ansprichst, das war zum Beispiel ein Thema, was mir unheimlich schwer gefallen ist. Also ich konnte immer, also ich glaube, dass ich eine bessere Trainerin gewesen wäre. Ich konnte das alles beibringen, coachen. Ich konnte jede Situation sozusagen aus meiner Perspektive beibringen. Aber ich habe oft kein Verständnis dafür gehabt, warum denn jetzt die Spielerin es nicht schafft, über den Block zu gehen. Oder warum sie denn irgendwie eine Sekunde zu spät ist. Oder wie es sich anfühlt, wenn man irgendwie hart von einem Block getroffen wird. Und warum es halt eben nicht einfach ist, das vorher zu antizipieren, sondern es auch eine gewisse Herausforderung gibt innerhalb der Situation, die man als Trainer vielleicht gar nicht versteht und gar nicht kennt. Das ist manchmal ein Vorteil, weil man es halt immer einfordert und einfach ignoriert, dass es auch schwierig sein kann für die Spieler. Aber ich glaube schon, dass sozusagen diese Mischung extrem hilfreich ist. Ich glaube, dass zum Beispiel erfolgreiche Spieler auf hohem Niveau wahnsinnig hilfreich sind, wenn es darum geht, Spieler individuell im Spiel zu betreuen oder zu coachen oder auch im Training individuell zu betreuen. Also ich habe eine gute Freundin, die auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau gespielt hat. Also WNBA Champion war dreimal, Euroleague, die Trainerlizenz hat, aber sagt, Hanna, niemals im Leben, ich bin keine gute Trainerin, ich werde es niemals sein, ich will es nicht sein, aber die jetzt oft ins Training geht und sagt, worauf ich richtig Lust habe, ist mit Spielerinnen zu arbeiten, die auf meiner Position gespielt haben, jungen Spielerinnen, und denen einfach meine Erfahrung weiterzugeben und mit ihnen individuell zu arbeiten oder halt in bestimmten Breakdown-Situationen. Ich glaube, dass das da jemand, der wahnsinnig viel Erfahrung hatte, einfach richtig Gold wert sein kann für jede Mannschaft. Aber ich glaube, dass es zwei verschiedene Perspektiven sind und dass die Kunst ist, die Perspektive, die man hatte als Spieler, nicht zu verlieren, aber zu lernen, dass es auch eine andere Perspektive gibt fürs Spiel. Und genau, das glaube ich, das muss man als Spieler auch lernen, wenn man irgendwann Trainer ist. Und das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, die auch nicht alle Spieler mitbringen von Anfang an.
Ja, glaube ich schon. Also du redest ja von der Metaebene. Also, es ist einfach ein Spielverständnis. Man weiß, okay, jemand sieht schlecht in der Hilfe aus, aber das liegt nicht daran, weil er zu spät ist, sondern weil vielleicht ein anderer Spieler seinen Job nicht gemacht hat. Und weil einfach die Zusammenhänge anders sind und dann ist einfach nur das Outcome am Ende Kacke. Ja, oder nicht gut. Ja, oder nicht das, was wir wollten. Ja, und das sind wahrscheinlich auch Erfahrungen, aber ich glaube, dass das das Erlernen trotzdem möglich ist. Ich glaube
Das
nicht,
glaube
dass
ich
das,
auch.
ja.
Das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch.
Ja.
Ja. Nee, nee, das glaube ich auch. Aber ich glaube, dass sozusagen, man muss das erstmal lernen. Man hat das nicht automatisch, wenn man irgendwie ein guter Spieler ist. Es gibt Spieler, die das haben. Das sind halt die Spieler, die jeder Coach haben will, weil die einfach ein Spielverständnis mitbringen. Und es gibt aber halt auch viele Spieler, die auf hohem Niveau spielen, die diese Fähigkeit nicht haben. Also die,
Aber
wie
die
du
haben
schon
meistens
sagst,
physische Attribute, die einfach dann
ja,
unterschätzt
genau,
sind.
das
Ja, das ist
stimmt.
dann
Genau, das stimmt.
Athleten oder Athletinnen oder
Genau.
unfassbare Geschwindigkeit oder sind
Genau.
eindimensional, aber in der Dimension einfach unglaublich gut.
Genau. Ich meine das jetzt auch nur auf Bezug auf, die können dann, also die Spieler, die das haben, haben wahrscheinlich dann noch, also haben wahrscheinlich eher die Möglichkeit, auch gute Trainer zu werden, weil sie einfach schon viel mitbringen in diesem Bereich.
Ja.
Aber es gibt ja auch, und wenn wir davon sprechen, ist jeder Spieler, der auf hohem Niveau gespielt hat, automatisch ein guter Trainer. Es gibt auch, glaube ich, viele Spieler, wie du schon sagst, die haben halt physische Attribute, die sind ein bisschen eindimensionaler, die haben trotzdem auf demselben Niveau gespielt, aber werden es schwieriger haben, als Trainer erfolgreich zu sein, wenn sie diese Fähigkeiten dann nicht zusätzlich entwickeln. Als Teamcoach zum Beispiel, ne?
Ich habe eine Frage.
Ja.
Was ist denn, okay, wir sprechen jetzt nur von Basketballspielern und Spielerinnen, hohes Niveau. Was ist, wenn jemand Quereinstieg Basketball und man hat Hockey gespielt oder Fußball gespielt oder irgendwie Großfeld gespielt? Weil, und ich beantworte das ein bisschen für mich selbst auch, weil es gibt einfach Leute oder Tennisspieler auch und Spielerinnen, die haben einfach ein anderes Auge für den Raum, fürs Feld, für was wo passiert, einen anderen Überblick. Und wenn jetzt jemand in seiner Jugend Fußball gespielt hat zum Beispiel und oder in ihrer Jugend oder Hockey oder was auch immer. Ich habe das Gefühl, wenn die dann zum Basketball kommen, als Trainerin oder als Spielerin oder was auch immer, dass die einen anderen Blick haben für das, was da passiert, als die Kids, die, keine Ahnung, mit 7 das erste Mal, 6 mit dem ersten Mal einen Ball in der Hand haben und dann sind wir die ganze Zeit in der Halle und dann machen wir mit rechts drüben, mit links drüben, Korbleger, Korbleger oder was auch immer. Ja? Und so jemand könnte ja auch ein sehr guter Trainer oder eine Trainerin sein, einfach weil der Überblick anders ist und das Verständnis für Bewegung anders ist. Klar muss man dann Sachen lernen, aber wahrscheinlich dann die technischen Voraussetzungen irgendwie lernen, aber wäre mal spannend, sowas zu sehen.
Aber
Oder
das
ob.
glaube ich zum Beispiel auch. Ich glaube das zum Beispiel auch. Also ich glaube zum Beispiel, also hört sich jetzt blöd an, aber ich glaube, ich würde mir zutrauen, und ich glaube es auch, oder ich würde es auch dir zutrauen, ich würde das Jenny zutrauen, wenn man jetzt anfängt, sich mit Fußball zum Beispiel zu beschäftigen. Ich glaube, dass man einfach, wenn man sozusagen Trainer in einer bestimmten Sportart war, klar gibt es viele Dinge, die man lernen muss, aber ich glaube, man bringt schon auch viele Voraussetzungen mit, die man auch auf andere Sportarten, ich sag mal, ich kann jetzt nicht einen Schwimmtrainer, ne, oder einen Skitrainer, aber wenn du jetzt irgendwie, genau, sag mal, verwandte Sportarten,
Ja.
Handball, Fußball, am Ende hat jede Sportart da ihre spezifischen Anforderungen, ihre spezifischen Regeln, ihre spezifischen, also geschriebene Regeln, aber auch
Ja, genau.
ungeschriebene Gesetze. Aber ich glaube schon, dass man sich, wenn man in so eine Sportart sich reinfuchst und man hat Trainererfahrung, egal in welcher Sportart, ich glaube schon, dass man auch ein guter Trainer sein kann, wenn man die Sportart wechselt. Glaube ich schon. Ja. Auch umgekehrt natürlich. Ja, also Leute, die zum Basketball kommen. Und manchmal, glaube ich, wäre das auch gut, weil sie einfach ein bisschen erfrischter sind und halt nicht irgendwie in dieser Box groß geworden sind, sondern vielleicht auch mit neuen Ideen, neuen Ansätzen kommen, neuen
Ja.
Perspektiven. Also, das glaube ich schon, ehrlich gesagt. Jenny.
Ich glaube,
Die ist jetzt zum
die
Handball jetzt.
Anekdote,
Die ist jetzt zum Handball jetzt.
auf gar
Nee,
keinen Fall.
Fußball wäre doch eigentlich dein Thema, ne?
Ich wollte ja immer Fußball spielen, das
Ja,
hat mir meine Mutter ja verboten. Dann
da
hat es
sind
beim
nur
Basketball auch ganz okay geklappt.
oder es
Ja.
regnet am Wochenende, da will ich nicht am Platz stehen.
Ja,
Ja,
ist auch nur im Sommer gut. Ist auch wirklich nur im Sommer gut. Also da
das
beneide ich die,
stimmt.
weil die dann draußen trainieren, aber im Winter möchte ich auch nicht rausgehen. Aber ich glaube, die Anekdote hatte ich schon mal erzählt. Ich bin ja an der Sportschule auch im allgemeinen Sportunterricht Lehrerin und ich hatte eine Klasse, da waren viele Fußballer drin und ich habe irgendwie so kleine Spiele gespielt. Und die hatten so ein unglaubliches Verständnis von, ich bewege mich in den freien Raum und ich passe dahin. Und dann war da ein Torhüter, der halt im Fußballtraining irgendwie Torhüter ist und der stand hinten und der hat alle geschickt. Und also da dachte ich so, was machen die bitte in ihrem Training, dass die da irgendwie diese kleinen Spiele so durchspielen, sage ich mal, bis ins letzte Level und einfach, ehrlich gesagt, auch den Basketballerinnen, die auch in der Klasse waren, einfach nochmal ein ganzes Stück überlegen waren in diesen elementaren Sachen, die wir ja, wie Hanna schon gesagt hat, einfach auch gemeinsam haben, wie ich bewege mich eben in den freien Raum und ich passe einen Mitspieler, eine Mitspielerin an und ich verschiebe mich wieder oder give and go oder was auch immer. Aber bin ich ganz bei euch. Ich glaube,
wenn es solche Gemeinsamkeiten gibt, dann ist es sicherlich mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden, wenn ich dann die Sportart wechsle, aber sicherlich nicht unmöglich, da auch Fuß zu fassen als Trainer oder Trainerin.
Und wenn man jetzt von Spielerinnen und Spielern ausgeht, also wenn die früher eine andere Sportart machen, also ich hab 9 Jahre Fußball gespielt, bevor ich Basketball gespielt habe. Ja? Ich habe relativ spät angefangen. Und also ich habe so alles gemacht, ne? Aber dann war es eigentlich gar nicht, bis ich 15 war. Aber ich glaube, dass ich davon profitiert habe. Also jetzt technisch nicht, muss man schon sagen. Da musste ich schon viel davon, habe ich da von den Trainern profitiert, die ich dann früher hatte, dann mit 15, 16, 17, sowas. Ne? Und bis ich 20 war, schon viel gelernt habe. Aber es waren natürlich auch ein paar Sachen, die waren einfach. Also es waren keine schönen Bewegungsabläufe manchmal. Ne? Also mein Wurf war eine ziemliche Konstruktion. Den habe ich mir dann irgendwie selber mit dem Timing irgendwie versucht zu anzubelächten, dass er irgendwie von der Mindestanz einigermaßen reinfällt. Was auch okay war. Ne? Ist eben dann Wiederholung schlägt Technik. Wie gesagt, wenn jemand als Spieler oder Spielerin früh was anderes macht oder mehrere Sachen macht, dass das so ein bisschen auch einen Mehrwert haben könnte. Und dann auch für Leute, die ja nicht Spieler oder Spielerin im Profibereich werden oder sagen mit 20, ich will jetzt noch ein bisschen spielen, aber eigentlich fange ich jetzt an, Kids zu coachen oder mit 16 oder mit was auch immer, ne? Oder mit 50, dass die da, glaube ich, auch einen Mehrwert von haben, würde ich jetzt einfach behaupten.
Ja, total. Ich bin auch in meiner aktiven Zeit als Trainerin, je älter man wird, desto mehr denkt man auch darüber nach, ob man vielleicht auch früher Dinge falsch gemacht hat oder man reflektiert auch. Ich bin dann gerade zur
Trainer machen
in
nie
der
was,
Sch
das musst du wissen. Das ist
Ja,
unmöglich.
unmöglich. Aber ich bin zum Beispiel wirklich zum Ende in meiner Reifezeit ein totaler Gegner von früher Spezialisierung geworden, ne? Also ich glaube, dass das ein Riesenfehler ist. Und ich glaube, dass eigentlich Basketballtraining, also ich glaube, dass, also wir haben das dann auch irgendwann in den letzten Jahren dann auch versucht, so ein bisschen zu etablieren, damals in Freiburg. Ich glaube, dass eine ideale Ausbildung eigentlich sein muss, dass man als Sportverein, selbst wenn die Kinder, selbst wenn man Basketballverein ist, das Training im Bereich U8, U10 bis hin zu U12, glaube ich, sehr viel mehr grundlegende Sporterfahrung sein muss und nicht so spezialisiert. Also kognitive Fähigkeiten ausbilden, wirklich auch verschiedene Sportarten machen. Ich glaube, dass es ganz viele Gründe dafür gibt, wie das hilfreich sein kann. Dieses ganze Thema Heidelberger Ballschule zum Beispiel, ne? Verschiedene Bälle, ganz verschiedene Schwere, Größe und so weiter. Also ich glaube, es geht erstmal um eine allgemeine koordinative und kognitive Ausbildung und athletische und physische Ausbildung. Und wenn da eine gute Grundlage schaffen ist, ich glaube, dann kannst du jede Sportart erlernen und wirst in jeder Sportart gut sein, die nicht jetzt irgendwie ganz typische oder ganz besondere physische Herausforderungen erfordert, aber ich glaube, dass eigentlich ein gutes Mini-Training ein Mini-Training ist, wo man sich ganz mit dem eigenen Körper beschäftigt und man ganz viele Sportarten ausprobiert, wo man über Barren balanciert, wo man klettert, wo man auf dem Boden krabbelt, wo man Purzelbäume schlägt und dass am Ende die Kinder auch kommen und mal irgendwann den Ball in den Korb werfen wollen. Das ist klar, weil am Ende haben sie sich ja für Basketball angemeldet. Aber ich glaube, dass es ein Riesenfehler ist, ein Riesenfehler, sich zu früh zu viel mit Basketball zu beschäftigen oder mit jeder Sportart. Auch für den Kopf. Also ich glaube auch, dass so hohe Dropout-Quoten, wenn du mit 6 anfängst, Basketball zu spielen und du machst das Gleiche, bis du 20 bist und mit 22 hast du dann echt keinen Bock mehr und hörst auf, weil du gerne was anderes machen möchtest. Also ich glaube, so eine breite sportfachliche Palette, die dir dann hilft, einfacher auch jede Art von technischer Umsetzung und taktischer Umsetzung zu erlernen. Ich glaube, das wäre eigentlich die Kunst, ne? Und selbst wenn man mal einmal die Woche schwimmen geht oder laufen. Also ich glaube, dass es einfach ein ganz, ganz breites Bewegungsangebot geben muss für Kinder. Und die werden immer noch gute Basketballer. Also wenn du jetzt die Erfahrung gemacht hast, eben du hast jetzt die Erfahrung gemacht, dass du in manchen Sachen noch hättest besser sein können. Wer weiß, wo es dann noch hingegangen wäre. Du hast es ja schon weit gebracht. Aber es gibt zum Beispiel, also ich müsste das mal raussuchen, es gibt offiziell, es nennt sich irgendwie Zehntausender-Regel. Ne? Also es gibt irgendwie eine offizielle Studie, dass wenn ich mich mehr als 10.000 Stunden mit etwas beschäftige, egal was, gelte ich danach als Experte in diesem Bereich. Ne? Also das kann Schach sein, das kann Sport sein, das kann Physik sein. Also in dem Moment, es geht dann wirklich um investierte Zeit. Wenn man mal 10.000 Stunden runterbricht, dann muss man dafür nicht früh anfangen damit. Ne? Und es gibt mich ein Beispiel, das müsste ich mal nochmal von einer Handballerin, ich glaube eine Brasilianerin, die ganz spät vom Handball umgestiegen ist auf Basketball oder von irgendeiner Sportart in die andere, aber spät, also ich glaube mit 18, 19 und trotzdem noch Olympische Spiele in der neuen Sportart gespielt hat, weil sie einfach so viele koordinative, athletische Voraussetzungen mitgebracht hat, dass es ihr wahnsinnig leicht gefallen ist, dann einfach sich an eine neue Sportart so anzupassen und mit regelmäßigem Training und mit dieser Anzahl an Stunden dann auch dort auf höchstem Niveau zu spielen, obwohl sie erst sehr, sehr spät diesen Transfer geschafft hat. Und mir viele Beispiele. Annika Danker zum Beispiel, wenn man ihn noch kennt, glaube, hat mit 15 angefangen, Basketball zu spielen. Also da gibt es, glaube ich, schon das eine oder andere Beispiel, die oft dann auch mit Fähigkeiten kommen, die sie dann auch nochmal von anderen absetzen, die eben lange sich immer mit demselben beschäftigt haben. Das glaube ich schon. Ja.
Da gibt es ja auch Statistiken zu, also auch hier in Deutschland, ne, dass man sagt, AthletInnen, die im Juniorenbereich erfolgreich sind, haben eben sehr früh angefangen und können dann auch früh Erfolge auch auf internationalem Niveau einfahren. Aber wenn wir uns den Seniorenbereich angucken und da schauen, welche AthletInnen sehr erfolgreich sind auf internationalem Niveau bei Großereignissen, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Olympische Spiele, dann sind das die, wie du sagst, Hanna, die eben sehr oder relativ lang sehr breit aufgestellt waren und sehr variabel trainiert haben. Ne? Also da gibt es Statistiken zu, auch hier in Deutschland. Aber da haben wir uns ja auch in der einen oder anderen Folge schon drüber unterhalten, zu unserem Sichtungssystem und dass wir vielleicht zu früh sichten. In der Mannschaftssportart ist es meiner Meinung nach ja sowieso später der Höhepunkt, der Karrierehöhepunkt oder dass man so die besten Leistung erreichen kann. Also auf jeden Fall anders als bei einer Individualsportart in meinen Augen, weil ja eben noch bei uns vier andere mit auf dem Feld stehen, beim Fußball noch mehr andere und das ja eh nicht nur, also Teamerfolg nicht nur von mir abhängig ist. Und das mit diesen 10.000 Stunden, das ist zum Beispiel auch in dem Buch Goldminen-Effekt. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt in der Folge. Das ist von einem dänischen Autor, der ja so fünf Goldminen, nennt er das, auf der Welt besucht, also zum Beispiel auch Jamaika für die ganzen Sprinter, die da herkommen und irgendwie international immer viele Medaillen gewinnen. Dann war er in Afrika für die Mittel- und Langstreckenläufer. Er war, glaube ich, noch in China für Golf, Frauengolf, Russland für Frauentennis damals. Das waren so die Spots und vielleicht ein bisschen widersprüchlich zu. Ich sollte so lange wie möglich variabel bleiben, aber er sagt eben auch, je schneller 10.000 Trainingsstunden, und das heißt nicht, es steht irgendjemand an der Seite und sagt mir, was zu tun ist, sondern das kann halt auch sein, ja, das fünfte Beispiel war Fußball in Brasilien, dass ich eben einfach rausgehe und mit meinen Kumpels irgendwie den Ball ein bisschen hin und her kicke und das sind dann schon Stunden, die ich ansammle. Und er hat eben gesagt, je schneller man die hat, desto erfolgreicher ist man irgendwann auch, was ja ehrlich gesagt eher ein Widerspruch zu dem ist, was wir gerade so ein bisschen promoten wollten mit, man sollte variabel sein.
Na, ich glaube, aber also wenn jetzt China Golf, Russland Tennis, also da muss man auch betrachten, wie viele Menschen spielen das und wie viele kommen oben an. Ja? Und
Absolut.
wenn wir jetzt also Basketball in Deutschland betrachten, zu wenig Kinder, also männlicher Bereich, weiblicher Bereich sowieso, ja, also da müssen einfach mehr Kids einfach in die Hallen. Und dann würde man wahrscheinlich das da eine Erhebung machen können, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Wenn du eine Masse in China hast, die du rausbringst mit einem anderen Trainingssystem, sage ich mal, und auch einer anderen Mentalität, einer anderen Kultur und auch einer anderen Ansprache sicherlich und Drill, dann wird jemand rauskommen. Also das ist ja
Statistik einfach nur.
genau. Ne, das ist ja, hat ja was mit Masse und auch zu tun mit dem Sport selber, was da der Anspruch ist. Und ich glaube, also das, was du gesagt hast, mit dem Peak, keine Ahnung, zwischen 28 und 31, würde ich so, 27 vielleicht noch, ja, bei kleinen Guards, aber so würde ich ihn erstmal einordnen als Erfahrung, ja, ich habe da nicht jetzt irgendwie eine Statistik gelesen. Das hat ja mit der körperlichen Voraussetzung zu tun, die man dann erreicht hat, ja, durch langes Training und durch Erfahrung. Ja, ich glaube, wenn das zusammenkommt und das irgendwie beides auf hohem Niveau ist, dann hast du natürlich so einen Peak, weil du einfach dann besser spielst, ja, dann bist du vielleicht nicht mehr. Hast schon 5% oder 5 cm Sprungkraft irgendwie eingebüßt und keine Ahnung, 0,8 Sekunden auf den 20-Yard-Dash oder so, aber das im Großen und Ganzen ist, glaube ich, das auch das Schöne an dem Sport, finde ich. Weil du einfach irgendwann deinen Höhepunkt hast, der nicht Kacheln zählen im Schwimmen ist. Also nicht despektierlich gemeint, ich glaube, das ist ein unfassbar tapfer Sport, also da ins Wasser zu gehen, jeden Tag und. Und da hat auch Erfahrung sicherlich auch ein Teil, also individuelle Erfahrung, wie ich mich fühle im Training, wie das Training für mich aufgebaut ist und. Aber ich glaube, dass dann, das ist ja im Basketball anders oder im Fußball oder in Mannschaftssportarten. Das hat ja nochmal für mich einfach einen anderen Charme. Ja, das ist vielleicht auch meine eigentliche oder persönliche Präferenz.
Ich versuche die erste Frage, die Antworten der ersten Frage nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, beziehungsweise meine 5 Cent da auch nochmal dazu zu geben. Ausgegangen von, was können ehemalige SpielerInnen vielleicht besser oder auch schlechter als diejenigen, die früher nicht mehr oder weniger hochklassig gespielt haben? So aus meiner Erfahrung, und ich bin ja als Trainerin habe ich das nicht auf dem Niveau gemacht, wie ihr das gemacht habt. Aber gerade jetzt auch in Bezug auf die Sportschule bilde ich mir schon ein, dass ich mich sehr gut in die Situation der Athletinnen, die ich da betreue, hineinversetzen kann, weil ich eben selber diesen Weg gegangen bin. Ich war auch auf einer Sportschule. Ich weiß, was deren Pensum ist. Früh aufstehen, lange Schultage, dann noch zum Training, am Wochenende die Spiele, in den Ferien irgendwie Lehrgänge mit Nationalmannschaft. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, den man hat. Da kann man auch Verbindungen aufbauen zu Athletinnen. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann so, das ist vielleicht auch eher die Rolle eines Co-Trainers, einer Co-Trainerin, irgendwie so Best Friends zu sein. Sicherlich gibt es da auch verschiedene Trainerinnen-Typen, aber das kann zum Beispiel eine Sache sein, die dann eben nicht so gut gelingt, dieses Umschalten von, ich gehöre nicht mehr zur Mannschaft als Spieler oder Spielerin, sondern ich bin jetzt eben an einer anderen Position. Das kann vielleicht auch schlechter gelingen, wenn man vorher auch lange Jahre gespielt hat und in diesem Gefüge immer drin war, weil man das vielleicht auch vermisst und irgendwie das sich erstmal merkwürdig anfühlt, auf der anderen Seite zu stehen. Und was ich auch ungemein wichtig finde, ist so eine Vorbildsfunktion. Ich sage nicht, dass das TrainerInnen, die früher selber nicht gespielt haben, nicht verkörpern können, aber das hat der Hanna ja auch so ein bisschen angedeutet, also so eine Präsenz haben. Und vielleicht ist das was anderes oder fällt das leichter oder ist das natürlicher, wenn man früher selber gespielt hat. Und eine Sache, und das ist mir auf jeden Fall ins Gedächtnis gebrannt von Hanna, auch so im Hinblick Vorbildsfunktion, auch mal was vormachen können. Ja, ich glaube, das ist
Weil ich
auch,
das so gut konnte, willst du sagen?
weil Hanna das sehr gut konnte. Und eingebrannt hat mich
Wenn sie es
nämlich
anders macht.
ich konnte immer genau eine
einmal.
Wiederholung vormachen, eine Wiederholung und gegen null. Und die Leute haben wirklich gedacht, ich könnte Basketball spielen. In meinem Tempo und gegen und ohne Verteidigung. Das sah immer gut aus. Sobald man das irgendwie schneller im Tempo machen musste oder ein Verteidiger, dann war es vorbei. Aber.
Also das ist schon auf jeden Fall auch eine Qualität, die man haben sollte als Trainer oder Trainerin. Wahrscheinlich auch nochmal sehr viel mehr, wenn man im Jugendbereich arbeitet, als wenn man dann mit Profis arbeitet im Seniorenbereich. Aber das gelingt vielleicht auch besser, wenn man das früher selber auch ja, ein bisschen gemacht hat und da ein paar
Ja.
Wiederholungen schon einfach gemacht hat. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Frage über, und zwar, welche Herausforderungen bringt denn ein Wechsel von auf dem Spielfeld zu neben dem Spielfeld so mit sich? Und so ein bisschen hatte Hanna das auch gerade schon gesagt. Ich stelle mal folgende Hypothese auf. Der Übergang von Spielerin zu Trainerin gelingt besser, wenn ich mich während meiner aktiven Karriere oder vielleicht auch zu Ende meiner aktiven Karriere schon mit dem Coachen beschäftige. Also ich bin vielleicht noch Profispielerin oder Profispieler irgendwo. Klar, wenn ich jetzt in der Euroleague spiele und immer samstags und immer dann noch Doppelspieltag Euroleague, Dienstag und Donnerstag Spiel habe, ist es vielleicht schwierig, noch eine U12-Mannschaft zu betreuen. Aber wenn ich mich damit beschäftige, gelingt der Übergang vielleicht einfacher. Was meint ihr?
Ich glaube, auf einem bestimmten Niveau wirst du nicht die Zeit haben, sich da voll zu investieren. Und ich finde, wenn man sowas macht, muss man es, also klar, ne, in dem Rahmen, in dem man es macht, aber dann trotzdem voll investieren, weil das der Situation nicht gerecht wird, den Kindern nicht gerecht wird, die man trainiert und man sich selbst auch nicht gerecht wird, glaube ich. Das ist auch klar, weil du nie das machen kannst, was du machen möchtest, weil du das nicht, die Kinder oder die Menschen nicht so verstehst, mit denen du arbeitest. Da sind ja auch, vielleicht ist da ein Co-Trainer, vielleicht ist da ein Physio, vielleicht ist da ein Athletiktrainer, wenn du jetzt das auf hohem Niveau machen darfst, was ich immer noch als Privileg ansehe. Ich habe auch das Spielen immer als Privileg angesehen. Ja? Das ist nicht irgendwie mir, also ich musste mir viel verdienen, aber ich habe auch viel dadurch bekommen und das ist einfach ein Luxus, Basketball zu spielen, dafür jemand, der irgendwie monatlichen Gehalt zu überweist. Ja. Also ich glaube, dass der Übergang oder mein Übergang zum Beispiel anders war. Ich wollte, weil ich so viele verrückte Trainer hatte und sehr gute Trainer, aber wirklich verrückte Trainer. Ja, das war so die Zeit.
Wir nennen hier immer Namen, grundsätzlich. Du darfst
Also
Namen droppen.
Svetislav Pešić und Obradovic und es waren schon Jungs dabei, die also wirklich also gerade als Spieler manchmal, wenn du in der Situation steckst, siehst du es nicht, aber eigentlich gute Typen sind gute Menschen, aber super intensiv auf ihre eigene Weise, ja, und also super aggressiv auch, ja, und da wirst du zusammengefaltet, da rennst du hin und her wie der Teufel und am Ende gewinnst du aber was, ja, und das ist so ein Zwiespalt, den du auch verstehen musst, irgendwie zu sagen, okay, also der schreibt mich jetzt das 18. Mal an jetzt, obwohl ich eigentlich alles aus meiner Sicht irgendwie richtig gemacht habe. Und jetzt jagt er uns noch übers Feld und dann kriegen wir noch einen Monolog und am Ende machen wir noch 6-4-2 Sprints, so damit man frische Beine hat morgen. Also was ist konzeptionell okay, kann man machen, aber kann man auch anders machen. Ne? Und dann habe ich gedacht, so, okay, die sind ja auch alle auf ihre Art verrückt, muss man sagen. Ja, so, also positiv verrückt, negativ verrückt, auf jeden Fall verrückt. Ja? Und ich glaube, im Großen und Ganzen positiv verrückt, weil die dafür brennen, das zu machen, jeden Tag. Ja? Also mich mit 70 noch in die Halle zu stellen und da irgendwelchen erwachsenen Männern, die sich auch benehmen wie Teenager, irgendwie noch was erzählen zu wollen, das muss man auch mögen. Ja? Das muss man auch genießen können. Ja? Und auch das Wechselspiel. Und da habe ich erst gedacht, ich möchte eigentlich nicht so enden als Wahnsinniger, ja, der irgendwie da wütet und auch dann wieder total lieb ist und dann in den Arm nimmt und dann aber wieder in den Hintern tritt und. Und ich habe das eigentlich, also gerade dieses Jugendding, ich habe dann meine Lizenz gemacht, B-Lizenz, ne, und dann habe ich so ein soziales Projekt gemacht. Und da ging es eigentlich nur als Basketball, als Transport für Respekt, für Miteinander, also es waren aber zwei verschiedene Klassen aus Schulen, eine Hauptschule, eine Realschule und irgendwie ein Gymnasium, was sozialer Brennpunkt und gut situierte Gegend, ja, das ist ja, und da ging es eigentlich mehr darum, dass da sich Kinder begegnen. Da habe ich mitgemacht und einfach verstehen, dass da sehr viel ähnliche oder gleiche Probleme auf einen zukommen, die emotional sind, die auf einer anderen Ebene stattfinden als jetzt auf einer sozioökonomischen zum Beispiel. Ja. Und das hat einfach Spaß gemacht, mit Kindern was zu machen. Also das war natürlich total runtergebrochen und das war jetzt nicht irgendwie, da gab es keinen Hard Hedge, Pick and Roll oder irgendeine Triple Switch aus irgendeinem Krimskrams oder was weiß ich, ja. Sondern das war eben wirklich mit Kindern was machen und die plötzlich Bock haben und dann nach 10 Wochen immer einmal die Woche die zu sehen, mal an der Schule, mal an einer Schule und nach 10 Wochen zu sehen, dass diese Kinder eigentlich also gleich sind. Ne? Also klar, das Auto, mit dem Papa das Kind hinfährt oder Mama das Kind abholt, ist ein anderes. Wenn es abgeholt wird, dann muss man ja auch sagen, das sind ja schon große Unterschiede. Aber wenn die dann in der Halle waren, nach 10 Wochen haben wir ein großes Turnier, wir hatten dann noch Tänzer, das habe ich natürlich nicht gemacht, obwohl ich glaube, dass ich ein guter Tänzer bin, aber unkonventionell, würde ich sagen. Und so ein Street Dance oder Breakdance haben wir gehabt und ein Lehrer, der da mit denen gearbeitet hat, und dann gab es quasi ein Basketballturnier und eine Vorführung. Ja, und alle Eltern und Onkel und Tanten waren eingeladen. Jeder bringt irgendwas zu trinken mit oder zu essen mit. Und dann war es irgendwie so ein Happening, bei dem du am Ende wirklich nicht mehr also gesehen hast, okay, wer ist von welcher Schule? Also ist es Torben oder ist es Murat oder also es war völlig gleich, ja, emotional. Ja? Und das hat einfach Spaß gemacht, weil ich glaube, dass Basketball mehr ist als Basketball, sondern das sind Werte, die man vermittelt, ist ein Miteinander, das man miteinander genießen muss. Und klar, das ist nicht immer die Grundvoraussetzung für Erfolg. Und jetzt im Profibereich muss man das auch nochmal vielleicht ein bisschen relativieren, weil du ja mit Geld umgehst, mit Spielermaterial umgehst. Spielermaterial ist ein schlechtes Wort, aber mit Talent umgehst, wo du Abstriche machen musst, wenn du nicht so viel Geld hast, zum Beispiel. Ja, wenn du sagst, okay, ich brauche einen Athleten, aber ich brauche noch einen guten Typen und der soll noch einen Dreier reinschießen und du kriegst nur 2 von 3, dann musst du vielleicht 2 von 3 nehmen. Weil es einfach nicht in deinem Budget ist oder im Angebot ist, das, was du jetzt brauchst. Aber im Jugendbereich finde ich das extrem wichtig, dass man da auch auf Augenhöhe begegnet, die Kinder anguckt, wenn die in die Halle kommen und versteht, wo die herkommen, also was ist da zu Hause los, Und man wird sie nicht alle retten können. Und das muss man auch lernen oder muss ich auch lernen, dass man nicht allem hinterherrennen kann und alles machen kann. Aber wenn man also erfahrungsgemäß selber bereit ist, was zu investieren, sind die Kinder auch bereit, was zu investieren. Und das jetzt emotional, nicht basketballerisch alleine. Ne? Und wenn man die Kinder anguckt und sieht, Mann, der kommt eigentlich jeden Tag und hat richtig gute Laune, jetzt kommt er nicht, okay, was ist da los? Seine Freunde haben mit ihm Schluss gemacht oder hat eine 6 geschrieben, jetzt muss er nach Hause den Quatsch erzählen. Hat einen Spieler, der ist beim Clown erwischt worden, ja, und dann gab es da richtig Bambule und sowas. Und ich glaube, wenn man dann aber einen guten Zugang zu den Jungs hat, also ich habe jetzt ja den Jungs trainiert bis vor einem halben Jahr, Dreivierteljahr, Dreivierteljahr fast, ne? Und dann Vertrauensverhältnis aufbaut und dann offenes Ohr hat und auch sagt, okay, ihr könnt mich alles fragen und wenn was ist, könnt ihr alles sagen. Meine Antwort wird euch vielleicht nicht gefallen, weil das nicht immer die Lösung ist oder ich auch sagen werde, dass ich das nicht gut finde oder der Co-Trainer oder jemand im Staff, dem ihr Vertrauen habt, dann hat man, glaube ich, also noch mehr Bindung innerhalb dieser Gruppe. Und nicht jetzt an mich, sondern innerhalb dieser Gruppe ein Miteinander und das glaube ich, auch nochmal andere Bereitschaft fürs Training irgendwie da ist. Und das fand ich auch immer mega spannend, weil es mir also großen Schmerz und große Freude zugleich gemacht hat, die Kinder zu sehen und wie sie reagieren, warum sie so sind und. Und das habe ich am Anfang gesagt. Ich glaube, man kann nicht seine eigene Vita oder seine eigene Art, mit Dingen umzugehen, auf jedes Kind oder auf jeden Menschen projizieren, weil so funktioniert es einfach nicht. Aber man kann manchmal Parallelen finden, man kann verstehen, wie andere Leute ticken und daraus lernen, wie man mit Situationen umgeht. Und das finde ich oder fand ich immer und finde ich immer noch mega spannend.
Ja, total. Ich finde, es ist eigentlich auch, als du jetzt gerade geredet hast, ist mir auch aufgefallen, wie eindimensional wir auch eigentlich, auch in diesem Podcast gerade, erfolgreich oder gute Coaches definieren. Weil am Ende, wenn wir darüber sprechen, wer sind gute, erfolgreiche Coaches, geht es immer darum, wer ist möglichst erfolgreich im Profibasketball oder wer hat möglichst viele Titel gewonnen. Vielleicht ist ja auch die Wahrheit, ein guter Coach kann auch jemand sein, der einfach in einem bestimmten Bereich sehr, sehr gut ist und sehr erfolgreich ist. Und Erfolg sind vielleicht auch nicht immer Titel, sondern Erfolg sind vielleicht auch, wie du schon sagst, Kindern irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern oder einem Kind, was vielleicht ohne den Sport keine Perspektive in bestimmten Bereichen hätte oder vielleicht keinen Ort, wo du gesagt hast, das ist ja spannend, weil eigentlich ist das ja richtig. Sport, in dem Moment, wo du in die Halle gehst und ein Trikot anziehst und lässt du ja alles an kulturellen, soziologischen Merkmalen vor der Tür. Also in dem Moment sind erstmal alle gleich, sogar optisch alle gleich, ne? Also der einzige Unterschied sind vielleicht die Schuhe. Also da erkennt man dann vielleicht, wer Geld hat und wer nicht. Aber rein theoretisch ist ja, oder nicht rein theoretisch, sondern praktisch ist ja auch in dem Moment, wo alle das gleiche Trikot anhaben, gibt es keine optischen Unterschiede mehr. Du erkennst nicht, wie du schon sagst, du weißt es dann erst, mit welchem Auto jemand gebracht oder abgeholt wird oder überhaupt abgeholt wird. Aber in der Halle entsteht ja dadurch auch irgendwie ein Ort der Chancengleichheit und ein Ort, wo ich plötzlich aus meinem vielleicht auch schwierigen Leben ausbrechen kann, weil es eben in diesem Moment nicht mehr den Unterschied gibt zwischen dem Kind, was irgendwie viel Geld zu Hause hat oder Eltern, die sich um mich kümmern. Und man hat eine Bezugsperson, man hat einen Ansprechpartner und der ist für alle gleich da. Also es entsteht ja eine totale Chancengleichheit. Und es kann ja auch eine Definition sein, dass man sagt, Coaches oder Trainer, die in der Lage sind, dadurch vielleicht auch das ein oder andere Leben zu verändern. Vielleicht sind das die viel erfolgreichen Coaches und eben nicht die, die Euroleague-Titel gewinnen, weil man ihnen irgendwie ein gemachtes Team hinstellt, was von alleine funktioniert. Ne? Also vielleicht müssen wir auch unsere Definition von gutem Coach auch nochmal zumindest etwas aufbrechen und sagen, es gibt verschiedene Arten, ein guter Coach zu sein oder ein erfolgreicher Coach, weil die Ziele vielleicht ganz andere sind. Ne?
Ja, oder und auch, also ich glaube, wenn man jetzt trotzdem im Leistungssport arbeitet, ist kein Widerspruch, auch diese Dinge für
Nee.
wichtig zu achten. Also eine Kultur zu haben, wenn die in die Halle kommen. Und das, was du gesagt hast, diese Freiheit, also diese zwei Sidelines und zwei Baselines in diesen Linien sind die frei. Und das muss man aber auch dann lassen. Und dann muss man auch damit leben, dass sie also versagen, ja, und im positiven Sinne versagen. Also was probieren und dann verbrennen und dann aufstehen und weitermachen, ja. Und denen diese Freiheit zu geben, war immer mega wichtig und finde ich auch immer noch wichtig. Also eine Entscheidung, die du nicht fällst, ist die falsche Entscheidung. Wenn du sie fällst, ist sie richtig, war sie die beste, vielleicht, vielleicht nicht, ja. Aber dieses Gleichheit und danken es einem in meiner Erfahrung nach die Kids mit sehr viel Energie und sehr viel Lust auf das, was sie da machen. Ja, und das ist, glaube ich, ein Effekt, dass du klar, also wenn du einen Kader von 16 Kids hast, sag in der U16-Bereich, wie viel wären Profi? Also Quote ist nicht
Wenn
gut.
du, genau, ich wollte gerade sagen, wenn du Glück hast, einer, ne?
Ja. Und wenn du Luxus hast, ne, also wenn jetzt meine Jahre bei Alba, das ist natürlich Luxus, da hast du einen Jonas Matissek plötzlich in der ersten Regel, der spielt, und kann, also dann durfte Tim Schneider irgendwie, durfte ich mitcoachen und so. Also das ist ja Luxus, ja, in so einer Situation. Aber wenn jetzt in der normalen JBL, dann vielleicht alle 4 Jahrgänge einer. Und dann weißt du nicht, auf welchem Niveau. Ist ein Profi, ein Pro-B-Spieler für ein Studium, ist ein Profi, keine Ahnung, 3 Millionen bei Bayern München für 2 Jahre. Weißt du? Oder bei, okay, woanders kriegen die
Ich
mehr.
wollte gerade sagen, die Alternativen gehen jetzt
Ich
aus.
wollte Real Madrid sagen, aber das ist so, nee, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ne? Aber das ist, und dieses Ambiente hilft ja auch, also von Energie und Wertschätzung und dann auch das, was du zurückbekommst, einmal dem Trainer, glaube ich, Energie zu bekommen, weil sonst bist du irgendwann leer, wenn du alles nur investierst und immer versuchst für alle den Plan und die Idee und. Du gibst alles, und wenn da nichts zurückkommt von denen, dann ist man irgendwann kaputt, glaube ich. Also dann wird man auch marode, emotional und, glaube ich, auch basketballisch einfach nüchtern. Und es hilft den in Anführungszeichen talentierteren, wenigeren, vielleicht weniger, den wenigen talentierteren Spielern und Spielerinnen, sich weiterzuentwickeln, weil das Training einfach besser ist. Ja, von der Energie, von der Geschwindigkeit, von dem, was man umsetzen kann, von dem, was man erklären kann, weil einfach die Bereitschaft, Dinge zu machen, größer ist. Und das ist einfach ein schöner Nebeneffekt, würde ich sagen.
Total. Aber das ist ja auch ein Punkt, weil das hat ja Jenny auch so ein bisschen gesagt. Ich glaube, dass es da in dem Bereich auch hilft, wenn wir jetzt nochmal wieder zurückkommen, eine Spielerfahrung zu haben, weil man bestimmte Dynamiken innerhalb einer Gruppe vielleicht auch anders versteht, ne? Also ich glaube, dass das auch so ein Vorteil ist, dass man sagt, man kann sich auch in Spieler reinversetzen. Also man weiß, wie schwer es einem fällt, irgendwie nach einem Spieltag morgens aufzustehen und irgendwie zum Training zu gehen. Man weiß, was es teilweise auch für Dynamiken innerhalb einer Gruppe gibt. Man kann vielleicht sehr früh erkennen, wer ist so ein bisschen das faule Ei, vielleicht wer ist die Person, die eigentlich der Mannschaft schadet, wer sind Leader, wer sind vielleicht ein Gefühl dafür zu bekommen, diese auch früher zu identifizieren oder früher zu erkennen, vielleicht auch früher ein Gefühl dafür zu entwickeln. Es könnte jetzt eine Stimmung kippen, weil sich irgendwie Dinge, Dynamiken entwickeln, die man als Spieler schon mitbekommen hat. Ich glaube, das sind schon auch Vorteile, die man aus einer Spielerperspektive als Trainer mitbringen kann. Obwohl sie dann, wenn man ein guter Trainer sein will, eigentlich darin münden müssen, dass man es weiß, dass man zu Hause auf dem Sofa sagt, Mensch, der arme Kerl, aber trotzdem in die Halle geht und ihn über seine eigenen Grenzen gehen lässt. Also ich glaube, das sind auch so Themen, das muss man dann auch lernen, dass man nicht zu viel Verständnis und Gefühl für die Spieler entwickelt. Aber ich glaube, das hilft einem schon, selber mal Teil so einer Dynamik gewesen zu sein. Ne?
Ja, kann, wie du sagst, ne, das kann helfen, wenn man jemand in der Kabine war, der sich auch damit befasst hat und der auch bestimmte Sachen, glaube ich, auch, also für mich war es wichtig, bestimmtes Ambiente auch für mich zu haben, damit es mir Spaß macht zu spielen. Und ich hab jetzt nicht so viele Teams gehabt, wo es dann auch irgendwie zerbrochen ist mal, aber es ist passiert, ja, und das ist, glaube ich, auch normal, also obwohl man das nicht möchte und obwohl man das alles darunter leidet, wenn jetzt da Spieler wegbrechen, weil sie andere Themen haben, weil das Geld nicht pünktlich kommt für alle, oder bei denen ist das ein Thema. Die anderen bleiben ruhig und spielen eben weiter. Und das sind eben, glaube ich, Dinge, die hilfreich sein können. Ja? Aber es gibt auch, muss man auch sagen, es gibt auch stumpfe Jungs, die da
Ja,
rumrennen,
das gibt's.
die einfach, die sagen, hey, am ersten ist mein Geld da, ich mache jetzt 20 und 10 und gehe nach Hause. Weißt du? Also, und das ist auch legitim. Also als Spieler habe ich es gehasst. Ja, ich habe es wirklich gehasst. Ich habe gehasst, wenn Leute nicht
Als
richtig trainiert
Trainer hasst
haben.
man es auch
Ja,
übrigens.
total. Ich würde,
Ja,
also das
das ist
hört
das
sich böse an.
Schlimmste.
Das
Ja.
ist furchtbar. Ja?
Ja.
Und ich glaube, auch diese Leute kriegt man irgendwo in den Rahmen, ja, des Ganzen. Aber wenn das eben Koryphäen sind und du musst gewinnen, dann musst du vielleicht auch sagen, okay, ich muss jetzt Abstriche machen.
Das ist eigentlich das Schlimmste. Du weißt, wie wenig denen das alles wert ist. Trotzdem bist du halt völlig abhängig von denen manchmal als Trainer, ne? Und das ist auch ein Spannungsfeld, was man auch aushalten muss oder halt eben nicht, ne?
Und da, aber da kommt ja dann auch der oder der Stab oder das Team oder halt auch, und auch der Trainer oder die Trainerin ins Spiel, um zu sagen, okay, wie kriege ich den Typ auf Linie mit den anderen Spielern über die Spieler und Spielerinnen?
Ja, total.
Du bist ja von außen, du bist ja an dieser Seitenlinie gefangen. Also du bist ja wie im Zoo. Ja? Also da geht die Post ab oder du bist so, keine Ahnung, du stehst vor dem Club, alle tanzen im Club und du stehst vor der Tür und kannst nicht mitmachen. Ja? Und kannst du sagen, so, mach du mal hier und komm du mal raus und bring mir was zu trinken. Und dann, also das ist ja, also das ist ja eine schwierige Situation. Und wenn man dann das schafft, über das Team in irgendeiner Form eine Verantwortlichkeit füreinander zu schaffen oder zu erklären, die schaffen das ja normalerweise selber für sich, dass Spieler füreinander irgendwie auch ja, sehr hohes Maß an Verantwortung haben müssen, dann hat man vielleicht eine Chance, auch den 20 und 10 Mann, der 5 Minuten nach dem Training zu Hause ist und 5 Minuten vor dem Training kommt, vielleicht 10 Minuten vor dem Training zu haben und vielleicht nach dem Training mal mit zum Essen zu nehmen oder was auch immer. Ja, dass es einfach dann eine andere Entwicklung nimmt, entnehmen kann, wir sind wieder bei kann.
Ja, in so einer Situation habe ich mich auch mal gefangen gefühlt. Ich war eine Nachwuchsspielerin, damals in Leipzig in der ersten Liga. Und wir hatten eine Profispielerin, Aufbauspielerin, meine Position. Und ich dachte, ich kann viel von ihr lernen im Training. Also mir war es gar nicht wichtig, das war direkt nach dem Abitur, irgendwie sonst wie 4 Minuten zu spielen. Aber ich hatte eben gehofft, ich lerne von ihr im Training 4-mal die Woche. Und die hat trainiert wie ein Stück Scheiße. Entschuldigt meine Aussprache, aber die hat so scheiße trainiert. Die hat mich auch gar nicht gechallenged. Also ich habe jedes 1-1, also gegen die gewonnen im Training. Und ich dachte so, okay, also ist die nicht fit oder wie? Und dann erstes Saisonspiel, 40 Punkte.
Es gibt so Leute, das ist Wahnsinn.
Ja, also, ne, und das war eben genau das, was ihr gerade aus Trainerinsicht beschrieben habt. Die hat das Team im Training nicht besser gemacht oder auch eine junge Spielerin, die man vielleicht geholt hat, um irgendwie perspektivisch mit ihr auch vielleicht in der Starting-Position arbeiten zu können. Aber die hat ja halt Spiele gewonnen.
Ich
Und
sage dir, was ich
leider.
gemacht habe. Wenn so jemand war im Training und ich mit trainiert habe, habe ich ihn so hart gefoult jedes Mal, dass er nach dem dritten Mal und nach der dritten Tätowierung meiner Hand auf seinem Oberarm oder Unterarm oder irgendwo, hat er schon trainiert.
Okay. Der
Aber das
Rat,
habe ich nicht gemacht, weil ich war nur sauer. Weißt du, ich war sowieso,
ja.
Kind, ey, wieso macht er nicht mit? Ich hasse das, dass er nicht mitmacht.
Ja.
Weil so kann ich auch keinen Spaß mehr spielen. So macht es mir auch keinen Spaß. Also ich will
Ja.
lieber ein Competition haben und dann soll er mich einfach in die Tasche stecken und dann mit nach Hause nehmen. Also mich einfach kaputt machen dann auf dem Feld und dann kann ich
Ja.
davon was mitnehmen, wie du sagst. Aber habe ich das, ey, da gab es ein paar Kandidaten, dann musstest du eben dann sagen, okay, dann machen wir es eben so und mal sehen, was rauskommt. Und manchmal kam es raus, dass es gut war und manchmal gab es Tumult.
Ja, für mich kommt der Rat jetzt leider zu spät,
Ja,
aber
ich weiß.
vielleicht ja für die ein oder andere
Vielleicht wäre
Zuhörerin oder den ein
es
oder anderen
kein guter
Zuhörer.
Rat. Das ist jetzt vielleicht kein guter Rat. Das ist einfach
Ja gut,
nur.
aber ich sehe schon den Punkt, dass man sie vielleicht auch ein Stück weit dann einfach provoziert und sie dann sagt, okay, das gebe ich mir jetzt nicht, sondern jetzt zeige ich dir mal. Aber ja, das war auch nicht einfach für mich damals als Spielerin. Ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung so zu dem Punkt, den hattet ihr beide auch schon aufgegriffen letzten Endes. Und darüber sprechen wir auch in sehr, sehr vielen Folgen unseres Podcasts. Geht es ja um individuelle Entwicklung. Und sei es jetzt, ich möchte das Kind sportlich entwickeln, dass es irgendwann Nationalmannschaft spielt, oder eben, wie ihr gesagt habt, der Sport gibt dem Kind so viel Struktur, dass das Elternhaus, was das Elternhaus vielleicht nicht schafft, und das Kind fasst Fuß im Sport, dann auch in der Schule, kann vielleicht eine Ausbildung anfangen. Und das ist vielleicht manchmal viel mehr wert als eine ehemalige Spielerin. Spielt, macht ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft oder so, weil die hätte vielleicht auch so ein ganz gutes Leben gehabt, unabhängig vom Sport, aber das andere Kind hat halt so ein viel lebenswerteres Leben, weil es außerhalb vom Basketball irgendwie so viel mehr dazu gewinnt durch die Struktur, die der Sport eben auch geben kann, ne? Und das, ja, ist schon auch sehr, sehr individuell bei den Athletinnen, die man betreut. Und das bedarf, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit auch, die man sich auch nimmt für die einzelnen Athletinnen. Aber letzten Endes, ja, sind es die zwei, drei Geschichten, und das ist ja bei mir im Lehrerinnenberuf genauso, auf die man dann zurückguckt und auf die man dann vielleicht ein bisschen stolzer ist, als da hat jemand ein 15-Punkte-Abitur geschrieben.
Ich
Als
glaube,
wenn ich sage,
das hat was mit Wertschätzung zu tun. Weißt du? Also,
ja.
du willst gewertschätzt werden, auch als Kind, als Erwachsener. Also, man wird das, Kinder werden, wird immer abgesprochen, dass sie bestimmte Dinge, die verstehen das nicht oder die sind zu jung oder bla 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 bla. Das ist alles Quatsch. Ich glaube, mit Tag 1 auf der Welt riechen die, spüren die, also sind die
Die
viel,
wissen ganz
viel,
genau, wenn man es ehrlich meint.
ganz genau, die
Ja.
wittern Angst, wenn die Eltern
Ja.
Angst haben. Ja, die haben Schiss, dass ich schreie. Ah, ich schreie jetzt auf dem Arm. Okay, los geht's. Also, das ist, also Tag 1 sind die intuitiv und instinktiv, glaube ich, unterwegs, aber die verstehen alles. Und es geht, glaube ich, bei uns, also würde ich jetzt, unterstelle es euch einfach, ich weiß, bei mir geht es auch um Wertschätzung. Und diese Wertschätzung muss nicht horrende sein, das ist aber das, was man ein bisschen zurückbekommt. Also ein bisschen Emotionalität oder Vertrauen oder all diese Kleinigkeiten. Also dafür macht man den Job, sonst ist der Job Quatsch. Weißt du, in die Halle zu gehen, jemandem zu erklären, das ist ein Rechtskorbleger, ein Linkskorbleger, dann bist du irgendwann, ja, das habe ich jetzt erklärt und das ist, finde ich, zu wenig.
Jeden Job ja eigentlich, ne? Also ich glaube, man ist ja irgendwie
Ja.
im Leben, ne? Man ist ja irgendwie eigentlich immer, ich will nicht sagen, darauf bedacht, aber es tut ja, also es gibt ja nie eine Situation, wo dir mal jemand irgendwie die Hand auf die Schulter legt und Mensch sagt, toll, dass es dich gibt, oder ey, das fand ich richtig gut, und man, wo man was nichts mit einem macht, ne? Das ist ja
Ja.
was, was einmal immer irgendwas in einem auslöst und immer etwas Positives auslöst. Ne? Jenny,
Jetzt sind wir so richtig gut an der Frage und Hypothese vorbeigeschrammt. Überspringen wir die einfach mit während der aktiven Zeit Coaching-Erfahrung schon sammeln. Könnte das vielleicht ein
Aber ich
Futter
habe noch eine
sein
Frage
später?
dazu. Kann ich da noch mal was zu sagen?
Ja, selbstverständlich.
Weil Patrick das schon so angedeutet hat und es Patrick ist nicht der Erste, der das sagt. Und das, ich hatte diese Zeit nicht. Meine Karriere ist frühzeitig geendet, bevor ich dein Trainer geworden bin. Aber es ist nicht das erste Mal, dass ich, das sind doch alles gute Trainer oder gute Trainerinnen geworden, die gesagt haben, sie haben eigentlich schon am Ende ihrer Karriere als Spieler, waren sie irgendwie schon eher Coaches als Spieler. Also ich habe das schon ab und an mal gehört von, das waren dann teilweise auch Spielerinnen oder Spieler, die schon ein bisschen was parallel gemacht haben, aber auch welche, die es nicht gemacht haben, die gesagt haben, meine Beziehung zum Spiel war am Ende der Karriere schon eine andere. Also ich war schon irgendwie mit einem Fuß auf der Trainerbank, so wie ich mein Approach ans ganze Spiel, ich habe irgendwie viel mehr Austausch mit den Trainern gesucht. Ich habe irgendwie, es hatte sich da schon eigentlich so ein bisschen so ein etwas manifestiert, dass ich eigentlich eher am Ende ein Coach war, der noch auf dem Spielfeld stand, als ein Spieler, der vielleicht parallel schon anfängt zu coachen. Und du hast es ja auch gesagt, dass du eigentlich schon am Ende deiner Karriere irgendwie, du hast es so bezeichnet, hast gesagt, du wolltest es eigentlich besser machen als die Verrückten, mit denen du in dem Fall zu tun hast. Aber es zeigt ja auch, dass du schon als Spieler schon irgendwie mit den Gedanken, dass deine Beziehung zum Spiel sich schon verändert hat. Ne? Und ich glaube, das ist, dass die Menschen, bei denen das so ist, auch später gute Coaches werden. Ne? Also weil sie eigentlich schon währenddessen so eine, ja, einfach auch eine Liebe für die andere Seite entwickeln oder zumindest ein Interesse an der anderen Seite.
Ja, also ich glaube, dass Trainer und Coach, dann würde ich, das würde ich vielleicht nochmal irgendwie trennen, zumindest, weil wenn du am Ende erfahrener Spieler bist, ich habe mit 36 aufgehört, also da mit seinen Mitspielern zu reden, weißt du, warte mal auf den Block, ey, guck mal, wenn du dahin läufst, da bist du immer frei, da schmeißt du die Pille hin. Oder, ja, oder ne, so solche Sachen, dass man das ja, das ist ja schon, also In-Game-Coaching eigentlich. Ja,
Ja.
Mikro, aber In-Game-Coaching. Und ich glaube, dass das schon super interessant war, dass das Interesse an den Trainern auch da war, aber dass dieses Trainersein schon, also klar, am Ende habe ich mich schon mehr damit angefreundet, also jetzt nicht als Ziel, aber dass das eigentlich cool ist. Aber diese Verrücktheit und dieses auch so. Manche sind ja auch sozial dann total inkompatibel mit vielen Leuten, weil die einfach dann so in sich drin gefangen sind und dann ja auch so eindimensional ihr Leben leben, oder vielleicht zweidimensional noch mit Familie und dann Basketball, aber dann gibt da nicht viel mehr. Das Muss ich wirklich sagen, das wollte ich am Anfang nicht. Also vielleicht so 2, 3 Jahre, bevor ich dann aufgehört habe, dann und mehr Coaching gemacht habe auf dem Feld, also quasi Anführungsstrichen, dann Leute versucht habe, besser zu machen auf dem Feld, die mich dann auch besser machen. Ja, das war jetzt ja kein Lehrauftrag für die, sondern das war ja eigentlich, wir machen uns alle besser und wenn ich dir den Ball hinschmeiße, dann kriege ich einen Assist, du kriegst 2 Punkte, wir freuen uns beide, klatschen uns ab und gehen happy nach Hause, weißt du, was geklappt hat. Das war schon so. Also das kann ich auch nicht leugnen, ne? Das hat großen Spaß gemacht auch immer. Das muss ich schon zugeben. Leuten die Welt zu erklären, ist genau mein Ding.
Wir müssen noch eine Folge mit dir über Trainerpersönlichkeiten machen. Das ist immer eine sehr treffende und sehr witzige Reflexion. Und eigentlich ist es auch echt traurig, weil es gibt ja schon viele Trainer und ich würde mich sogar überhaupt nicht ausschließen. Trainer sind schon auch viele erfolgreiche, gute Trainer sind schon auch echt kauzige Typen manchmal, ne?
Aber das ist ja so, du bist ja, wenn du jetzt wirklich also im Profigeschäft bist, ja, die Luft ist dünn. Du bist eigentlich,
Ja.
Sascha Balovic hat mal zu mir gesagt, bist immer 3 bis 5 Niederlagen zum Gefolgt werden. Und es ist natürlich schon auch ein anderes Mindset, wenn du da reingehst. Ja? Ich glaube, man muss bereit sein, wenn man im Profibereich arbeitet, gefeuert zu werden. Das ist einfach eine Grundsätzlichkeit, also 3 Monate bis 5 Jahre. Das ist so die Halbwertszeit, die man als Trainer in der Situation hat. Ja, oder als Trainerin. Ja? Also, dass man mehr hat. Željko Obradović, also die Sascha und Željko, war, glaube ich, 8 Jahre bei Panathinaikos auf höchstem Niveau. Ich kenne jetzt keinen, der
Gibt,
so lange
nee.
irgendwo war.
Nee, glaube ich auch nicht. Blacky Schwarz, Michael Schwarz, weiß nicht, ob der noch kennt, hat immer gesagt, es gibt, oder der hat bei diesem FECC immer gesagt,
Ja.
es gibt zwei Arten von Trainern. Die schon mal rausgeschmissen wurden und die noch rausgeschmissen werden. Punkt. Ne, und das ist,
So
und so
gut.
ist es halt auch. Ja, es ist wahr. Und es ist natürlich auch, ja, du bist halt auch auf diesem hohen Niveau, ne? Du bist eigentlich auch immer alleine. Weil du bist nicht Teil der Mannschaft, kannst du auch nicht sein als guter Trainer. Also man hat eine Beziehung, aber es ist eine, du bist, wie
Brauchst eine
gesagt,
Distanz, brauchst eine
du brauchst
Distanz.
eine Distanz. Also du kannst nicht mit Trainer, mit Spielern über deine Probleme sprechen, du kannst ja nicht ausrollen, du kannst mit denen nicht ein Bier trinken gehen. Also du hast eine Beziehung, aber die ist sehr eingeschränkt. Dann hast du eigentlich auch keine Beziehung zum Verein, weil das sind auch nicht deine Freunde, weil du bist deren Angestellter. Wenn du denen zu viel Einblick gibst, machst du dich auch angreifbar. Und wie schon sagst, du bist immer 3 Niederlagen vom gefeuert werden. Und wenn man da nicht ein gutes familiäres Umfeld hat, was halt auch echt schwer ist, weil Familie von einem Profitrainer, boah, das ist auch echt, glaube ich, echt hartes Brot, das auszuhalten. Also ich glaube, dass dann auch oft privat eher Stress ist, als alles irgendwie, als Friede, Freude, Eierkuchen. Also es ist, glaube ich, schon auch, nicht glaube ich, ich habe es ja selber gemacht, aber es ist schon auch echt ein hartes Leben. Und dann, wenn man dann darüber spricht, dass nur, wie du schon sagst, es gibt nur eine sehr, sehr, sehr geringe kleine Spitze, die dieses Leben auch noch entsprechend kompensiert bekommen finanziell, wenn man sagt, okay, ich beiß mich da durch, weil am Ende habe ich irgendwie 1, 2, 3 Millionen auf dem Konto für eine Saison in der Euroleague. Aber das ist ja nicht die Realität für die anderen 99%.
Weit
Ne?
weg davon,
Ja, genau.
ja.
Ihr seid ja jetzt schon ganz smooth ins Name-Dropping reingerutscht. Vielleicht gehen wir dann direkt zu dem Teil über. Könnt ihr denn noch weitere Beispiele oder überhaupt Beispiele für ehemalige SpielerInnen, die jetzt gute slash erfolgreiche Trainer oder etablierte, das Wort könnt ihr euch aussuchen, wir haben ja viel darüber gesprochen, wie definiert man vielleicht überhaupt gute TrainerInnen, die das jetzt eben an der Seitenlinie machen und vorher da vielleicht auch ganz passable SpielerInnen-Karriere hingelegt haben. Vielleicht, Patrick, bei dir auch ehemalige Mitspieler. Hust, hust, der Mensch, der jetzt gerade die Euroleague gewonnen hat, mit dem hast du ja auch
Das, ja.
zusammengespielt.
Ja, also dass der Trainer wird, war jetzt nicht verwunderlich, weil er jeden voll gequatscht hat auf dem Feld mit allem, was zu tun ist. Also auch Sachen, die Quatsch waren, aber er hat es trotzdem erzählt. Und mit seiner Vehemenz und Überzeugung, die war schon manchmal verwunderlich. Aber jemand, der sich als Trainer nochmal richtig krass entwickelt hat, muss man auch sagen. Also schon jemand, also er war ein Offensivspieler, er war Offensivtaktiker, er konnte richtig werfen, er konnte ziehen, er konnte passen. Also wir haben mal so gesagt, als wir zusammengespielt haben, dass wenn einer irgendwie oben in der 30. Reihe sich irgendwie oder 13. Reihe irgendwie jetzt gerade vom Klo noch eine Portion Pommes holt, dann hat er das gesehen, wenn er auf dem Feld steht. Also der hat einfach das Spiel verstanden. Ja. Defensiv waren schon Lücken da, muss ich sagen. War jetzt nicht der beste Mann hinten, um den Laden sauber zu halten. Da mussten dann die Großen ran. Und wenn man ihn jetzt sieht als Trainer, also Umgang mit den Spielern ist super intensiv an der Seitenlinie, aber ich glaube sehr, sehr cool und angenehm off the court, so wie ich es jetzt mitbekommen habe. Ich bin natürlich nicht dabei, aber das ist so mein Eindruck. Seine strategischen Fähigkeiten defensiv ist ja schon eine Mannschaft, die, also Fenerbahce ist schon eine Mannschaft, die exzellent verteidigt. Ne? Und jetzt nicht total überkomplex, aber sehr tough, sehr hart, sehr strukturiert, ja, mit wenig Fehlern. Und für jemanden, der eigentlich ein Stürmer war, muss man sagen, der die Kopfballtore gemacht hat und dann bis zur Mittellinie zurückgelaufen ist, dann nochmal so diese Facette, dass er sie versteht, war, glaube ich, nicht das Ding, aber dass er das auch so inkorporiert in sein Spiel, ist schon sehr cool zu sehen, muss man sagen.
Vielleicht kurz für die ZuhörerInnen. Also wir sprechen über Sarunas Jasikevicius. Mit dem hast du in Barcelona zusammengespielt, Patrick?
Mit dem haben wir Euroleague zusammen gewonnen, genau.
Ja. Der hat das ja auch als Spieler dann viermal gemacht und jetzt hat er eben mit Fenerbahce das erste Mal als Trainer nach einigen Anläufen, die er genommen hat, eben auch die Euroleague gewonnen. Also man kann erstmal von außen sagen, ziemlich erfolgreich.
Ja, also guck mal, er war, keine Ahnung, dreimal im Final Four vorher, glaube ich. Und ich glaube, dass diese Niederlagen und auch diese, also das sind auch lehrreiche Dinge, wenn man die so mitnimmt. Ja. Wenn man jetzt immer nach Hause geht und sagt, also mal zu knabbern hat, dass man verliert, dann kannst du den Job, glaube ich, auch nicht machen. Also muss schon bereit sein dafür, dass Sachen nicht so klappen werden, wie du sie dir vorstellst. Man muss eben, manche Sachen kann man Quickfix machen und manche Sachen muss man eben mittelfristig irgendwie dran arbeiten. Aber das ist, glaube ich, bei ihm schön, weil ich freue mich für ihn. Ungemein, dass er das und dann nicht alleine, sondern er hat auch einen Staff und hat auch eine Familie, die dahinter steht und die da irgendwie erst, als er darüber gegangen ist, nach Fenerbahce noch nicht in der Türkei war, ja, sondern gewartet hat, wie wir ihm gesagt haben, du weißt ja nicht, wie lange so ein Job läuft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da aus den Sachen lernt und trotzdem dieses Umfeld hat, das auch für Erfolg ja, grundsätzlich wichtig ist. Ja. Und auch so eine, glaube ich, eine Stabilität ist schon wichtig. Also es gibt natürlich viele Ausflüchte und viele Dinge als Spieler, Spielerin, als Trainer, Trainerin, dass man da irgendwie andere Outlets findet, wenn man da Stress hat. Aber ich glaube, dass so eine Stabilität zu Hause schon sehr, sehr wichtig ist.
Hanna, hast du andere Beispiele? Name-Dropping erwünscht.
Ja. Für mich ist aber, haben wir auch schon drüber gesprochen, für mich ist Becky Hammon auf jeden Fall ein sehr positives Beispiel. Ich glaube, das ist wirklich jemand, der von der Spielerin zu einer wirklich exzellenten Trainerin geworden ist. Also nicht nur, und ich glaube, die hat auch wirklich diesen Transformationsprozess komplett abgeschlossen. Also hat natürlich irgendwie auch das Glück gehabt, mit den richtigen Menschen auf ihrem Weg zusammenzuarbeiten und auch eine Perspektive jetzt über die Zeit mit Popovic bei den Spurs sprechen. Also ich glaube, diesen Luxus mit diesen Menschen, nicht nur oder diesen Menschen als Mentor zu haben, nicht nur fachlich, also nicht nur eine unheimliche Kompetenz im Bereich X's and O's, eine wahnsinnig, glaube ich, total sophisticated Herangehensweise an Basketball und aber auch was Menschenführung angeht, was Umgang mit Menschen, mit Spielern angeht. Ich glaube, da hat sie natürlich von profitiert, aber auch das musst du ja in der Lage sein, auf dieser Ebene, ich glaube, es ist schon eine sehr, sehr intellektuelle Ebene, auf der er sich bewegt, das auch matchen zu können, dich daraus selbst entwickeln zu können, so einen Sparringspartner zu haben und an dem besser zu werden, mit dem besser zu werden. Ich glaube, das ist wirklich für mich eine Person, wo ich sage, da hat wirklich, ist aus einer Spielerin eine Trainerin geworden, die wahrscheinlich eine bessere Trainerin ist, als die Spielerin war, und sie war schon eine sehr gute Spielerin.
Bei Becky ist es ja auch so, da, also wie Spieler oder Spielerinnen entwickelt werden, werden Trainer und Trainerinnen auch entwickelt. Also du
Klar.
brauchst auch Konzepte, und das ist ja auch so ein bisschen wie Krux in Deutschland, dass es mittlerweile für Kids auf dem Feld Konzepte gibt. Ja, gute, schlechte, viele, wenig. Ich glaube, da kann man noch viel dran schrauben, gerade im weiblichen Bereich. Wenn ich das jetzt so meine kurzen Erfahrungen da irgendwie kundtun kann, kann man da schon noch viel, viel machen. Ich glaube, da gibt es auch Initiativen, aber das braucht noch ein bisschen mehr Schub. Dieses Konzept, okay, wir bringen jetzt Kids raus, die Profis und werden, gibt es das Konzept. Wie entwickle ich welche Trainer und Trainerinnen, für welchen Altersbereich, für welche Expertise will ich die perfekte Trainerin haben bis U14, die Grassroots macht und dann die ersten einleitenden Schritte in Pubertätsalter und bringt dann alle Kids auf so einen Stand, dass du dann darauf aufbauen kannst, auf so eine Basis? Oder ist das Trainer, Trainerin für den Profibereich? Was ist der nächste Schritt? Was ist, also es gibt. Ich glaube, Vereine haben ganz selten ein richtiges Konzept, wie man das entwickelt. Ja. Und das ist das, was mich stört in Deutschland, weil alle reden über Spieler und Spielerinnen, alle wollen irgendwie den nächsten NBA, WNBA, keine Ahnung was, ja, Euroleague Champion, was auch immer haben. Aber dass auf dem Weg ja dieses Trainerdasein auch gefördert werden muss, ist das eine. Aber dass es auch konzeptionell weiter in eine Richtung geht und dass man eine U14-Koryphäe das Geld zahlt, was es wert ist, diese Kinder so gut auszubilden als Job, ja? Und dann bis U20 auch als Job oder bis U19 oder bis, kann man ja definieren, wie man möchte, ja? Oder ob man ein bisschen 3 Jahresschritt macht, ist ja völlig egal. Aber dass es eine grundsätzliche Idee gibt, auch zur Identifikation von Talent, von Trainern, ja? Und von, also wen kann man weiterbringen? Wo sehen wir da die Stärken und Schwächen? Wie schaffen wir das, den nächsten Schritt zu gehen? Und warum ist DeMond Green nicht Trainerstab bei Bayern München und der nächste Trainer in 3 Jahren bei Bayern München Basketball? Zum Beispiel. Also,
Ja, absolut, total.
oder warum ist nicht bei Alba das nächste Eigengewächs ein Trainer, der bei Alba Head Coach ist? Also warum? Verstehe ich nicht. Weil das Konzept für alles andere scheint ja da zu sein, aber das Konzept für Trainer und Trainerinnen scheint nicht da zu sein. Ne? Und also jetzt ist eine Unterstellung. Und
Nee, das ist schon eine
also,
Tatsache,
weil ich
finde ich
weiß
auch,
es ja nicht.
ja.
Ich bin ja nicht in den Vereinen beschäftigt. Ich sitze nicht in den Meetings. Und das ist eine sehr offensive Unterstellung, ja. Aber es ist eine Unterstellung, weil ich es nicht konkret weiß. Und vielleicht würden sie sagen, ja, wir haben ja Konzepte, aber die Trainer und Trainerinnen sind nicht gut genug oder. Das wäre eine Ausrede für mich, ja. Weil dann machst du gut genug. Das ist dein Job. Also das ist so ein bisschen das, was mich manchmal umtreibt, wenn wir über Trainerinnen und Trainer sprechen, warum gibt es nicht Ideen und Konsequenzen und eine konsequente Menschenführung der Leute, die die Kids ausbilden oder die Titel gewinnen im Profibereich und. Ja, das ist so ein bisschen, das stört mich. Habe ich in Rage geredet gerade, sorry.
Ja, das haben wir uns zu dem Thema auch schon öfter. Das ist, also, das ist bei uns auch ein Thema, was immer wieder kommt. Und für mich auch eins der wirklich großen Versäumnisse, die wir im deutschen Basketball haben. Also, es geht ja nicht nur, also, es geht ja um zwei Themen. Das eine ist, wie schaffe ich es eigentlich, Talente ins System zu holen, sie besser zu machen, sie auszubilden? Es geht ja auch manchmal nur darum, für sie da zu sein. Also, wie viele Trainer gibt es denn, die im eigenen Verein noch nicht mal einen Ansprechpartner haben? Weil sie dann irgendwie, sie haben dann irgendwie einen Minijob und es gibt dann aber niemanden, der sozusagen als Koordinator für diese Trainer zuständig ist. Dann gibt es halt die Geschäftsstelle. Sie haben dann einen Ansprechpartner, wenn sie irgendwie ihr Übungsleitergehalt irgendwie überwiesen bekommen und müssen irgendwie ihren Personalbogen abgeben und sonst sind sie halt auf sich alleine gestellt mit allem Umgang mit den Eltern, Reiseplanung und so weiter. Das ist ja dann schon das Extrem. Das ist ein Riesendefizit und das ist auch ein Riesendefizit auf der anderen Seite auch, gute Trainer im System zu behalten, weil das ist, da finde ich zum Beispiel, versagen wir völlig. Also es gibt wirklich so viele wahnsinnig tolle Trainer jetzt im weiblichen Bereich zum Beispiel, die, auch wenn sie nicht mehr als Trainer arbeiten, glaube ich, einen riesigen Mehrwert hätten im Bereich Mentoring für junge Talente, was Trainerfortbildung, was Coach-Trainings angeht. Aber wir behalten die nicht im System. Sind, wenn sie dann nicht mehr in der Halle stehen, sind sie raus aus dem Ökosystem. Und haben wir schon mal darüber gesprochen, ne? Ob es Patrick Beer ist, Alex Krojic, Julia Gajewski, also Menschen, die irgendwie im weiblichen Bereich jetzt zum Beispiel, die wirklich ihre Epoche hatten, wo sie wirklich outstanding waren und erfolgreich waren. Und sobald sie raus sind, sind sie raus. Also jedenfalls ist das immer mein Gefühl und das sehe ich auch so, dass es da viel, viel, viel aufzuholen gäbe.
Ja, und da hast du Vereine, die Vereinsmeierei oder weißt du, da will jemand Trainer bleiben oder Trainerin bleiben, obwohl das besser jemand anders machen würde. Also,
Ja.
und aber dieses Selbstverständnis zu haben, okay, dann gehe ich einen Schritt zurück und mache was anderes oder ich helfe anders mit oder, weißt du, oder du inkorporierst eben Leute, die raus sind jetzt aus dem Geschäft, aber trotzdem noch einen Mehrwert haben, ja, oder haben wollen oder haben können, das ist zu wenig, finde ich.
Ja, und was du ja auch gesagt hast, und das ist auch, es gibt kein Berufsbild, wirklich Jugendtrainer, ne? Also ich meine jetzt nicht, natürlich gibt es Jugendtrainer, natürlich gibt es auch hauptamtliche Jugendtrainer, aber es ist immer so, dass man, wenn man hauptamtlich Jugendtrainer ist, dann ist das oft der erste Schritt, um dann irgendwann ein Profitrainer zu werden, weil man als hauptamtlicher Jugendtrainer keine Familie ernähren kann in den meisten Fällen, ne? Also es ist dann eigentlich so, es ist dann so ein Teil des Werdegangs, aber es muss ja eigentlich anders sein. Es muss ja sein, es gibt ein Berufsbild Jugendtrainer.
Ja.
Und das müssten Leute sein, die so gut sind, dass es Sinn macht, die auch zu bezahlen, damit sie in diesem Bereich bleiben und eben nicht weggehen. Und das sind vielleicht auch ganz andere Qualitäten, die man dafür braucht, als Qualitäten, die man als Profi-Coach braucht. Ne? Oder,
Auf jeden Fall.
ja.
Das muss, du musst, also ich sage, wenn meine Toilette kaputt ist, dann hole ich keinen Maler. Wenn ich Geld akquirieren will, dann frage ich nicht den Bäcker, sondern dann frage ich einen Profi, der Geld akquiriert. Wenn ich einen Trainer brauche oder eine Trainerin brauche, die U14 oder U12 oder U10 kann und da unfassbar gut ist, dann ist das so ein Mehrwert, weil die Kids, die da rauskommen, können alle schon ein bisschen Basketball spielen. Basics, klar, aber auf diese Basics kannst du aufbauen. Wenn du das nicht hast, und das ist eigentlich also so ein Mehrwert, das heißt, das ist ein Berufsbild, das heißt, dieses Berufsbild muss bezahlen in irgendeiner Form.
Total. Das sehe ich auch so. Dass ich, wenn man jetzt in Unternehmensform spricht, ne? Also alle haben das gleiche Ziel und alle wollen das gleiche Produkt hervorbringen. Aber es gibt verschiedene Phasen innerhalb dieses Produkts, ne? Oder es gibt vielleicht jemanden, du kannst jetzt nicht den IT-Menschen, der kann nicht das Marketing machen plötzlich. Und der Marketing-Mensch kann nicht die Produktentwicklung machen, sondern jeder Teil trägt seinen Teil dazu bei, das Endprodukt oder herzustellen oder den Unternehmenserfolg. Aber jeder hat in seinem Bereich Expertise, die die anderen nicht haben, und Expertise und einen Mehrwert, der genauso viel wert ist wie der Mehrwert der anderen. Und bei uns ist so ein Jugendtrainer ist eigentlich ein Trainer zweiter Klasse, weil am Ende willst du immer nach oben. Und das ist aber falsch. Und eigentlich ist es einfach, ist ein komplett anderes Profil eines Trainers, weil er ganz andere Aufgaben und Ziele hat, als es jetzt ein Profitrainer hat. Und das haben wir noch nicht verstanden.
Ja, aber die Frage ist ja ein bisschen, also ist der Grund, warum Trainer und Trainerinnen nach oben wollen, weil das ein Job ist und das andere
Das
ist
glaube
kein
ich schon.
Job
Das
oder
glaube ich
ist,
schon.
weißt du, also denke ich auch, weil das ist
Ja,
ein
das glaube ich
Berufsbild, wo
schon.
jemand sagt, okay, das hat Prestige, das hat einen
Ja.
Anzug und oder was weiß ich, weißt du, das hat ein Auto und eine Wohnung oder was auch immer. Also, aber das, um da hinzukommen, brauchst du ja die Kids, die dann irgendwann erwachsen werden und Basketball spielen können.
Ja.
Ja, und
Also
das
ich
heißt,
glaube das schon. Also ich glaube
ja,
schon, dass es am
aber auch
Ende
ist.
auch, also ich glaube, gäbe viele Menschen, die diesen Weg als Profitrainer gar nicht wählen würden, weil das vielleicht gar nicht ihr Ding ist, wenn sie mit dem, was ihr Ding ist, auch Geld verdienen würden, eine Familie ernähren könnten, sich ein Auto kaufen könnten und am Wochenende schön essen gehen könnten. Ich glaube, dass viele Menschen da sehr, sehr glücklich wären. Ne?
Auf jeden Fall.
Genauso wie Co-Trainer. Für mich ist Co-Trainer aktuell auch noch kein eigenes Berufsbild. Also es gibt das in dem männlichen Bereich, Profibereich, gibt es das immer mehr. Aber aktuell sind Co-Trainer eigentlich immer Trainer, die noch nicht so weit sind, ein Headcoach zu sein. Für mich ist das Profil eines Co-Trainers aber ein ganz anderes als das Profil eines Headcoaches. Und man müsste eigentlich auch dahingehen und sagen, nee, es gibt ein ganz eigenes Berufsbild für einen Co-Trainer, der dann auch wirklich tolle Arbeit macht, der genau das macht, was ein Headcoach braucht, ohne das Ziel zu haben, eigentlich nur darauf zu warten, dass der Headcoach gefeuert wird, damit man dann selber den Job haben kann. Also ich glaube, dass es einfach sehr, sehr, sehr viele Aspekte auch gibt, dass man bestimmte, genauso wie ein Athletiktrainer ein eigenes Berufsbild ist,
Ja.
muss man, glaube ich, einfach auch über verschiedene Formen von Trainern auf einer selben Wertschätzungsebene im sentimentalen, aber auch im ökonomischen Bereich nachdenken.
Ja. Gut, dann ist es aber so, also wenn du jetzt quasi, du hast jetzt den Grassroots-Trainer oder die Grassroots-Trainerin, dann ist das ja ein Job, der jetzt nicht wie ein Profi-Trainer oder eine Trainerin auf 3 Monate beschränkt sein kann. Ja.
Nee, genau.
Das ist ja ein Job, der ist sicher, der ist unbefristet, oder ist ein 10-Jahres-Vertrag oder keine Ahnung, was irgendwas, wo du sagst, damit kann ich arbeiten, damit kann ich planen, da kann ich aus der WG ausziehen, in der ich wohne, mit meiner Partner, meiner Partnerin irgendwo zusammenziehen und ein normales Leben führen und trotzdem ma zu ma machen, was meine Leidenschaft ist, was meine Expertise ist, was mich auch glücklich macht in irgendeiner Form und auch nervt natürlich zugleich. Also nur glücklich gibt es, glaube ich, nicht. Aber das ist ein großes Manko.
Ja, ich
Jenny.
spreche in Bezug auf dieses Thema immer vom Henne- und Ei-Problem. Was war zuerst da? Überspitzt gesagt, schlechte Spielerinnen oder schlechte Trainerinnen? Und für mich ist die Wurzel des Problems, dass wir eben, und das habt ihr beide auch gesagt, an die Trainerinnen-Ausbildung ran müssen. Und wie ihr das auch ja, gut erklärt habt, das einfach ausdifferenzieren müssen, das Berufsbild. Na, ich glaube, der Spitzenverband versucht in der B-TrainerInnen-Ausbildung das jetzt so ein bisschen aufzuspalten. Es gibt ja auch diese Mini-TrainerInnen-Offensive. Also es gibt da Versuche, aber in meinen Augen ist es einfach noch zu wenig. Und natürlich kommt auch, und das habt ihr beide auch gesagt, das Problem dazu, dass einfach viel zu viel auf Ehrenamtlichkeit basiert. Ja, und dann, und das haben wir auch schon öfter thematisiert, ist es halt so, dass es ganz oft von einer Person abhängt und die investiert dann über ein paar Jahre einfach sehr, sehr viel Zeit in den Verein, in ein Projekt und brennt dann aber aus und hört auf und dann bricht das Kartenhaus da wieder zusammen oder es wird halt nur halbherzig weitergeführt.
Aber
Ja,
ich glaube auch
das Henne-
da,
und Ei-Problem.
wenn du die Trainerin, Trainer selbst als Ehrenamtlerinnen anders ausbildest, also denen mehr Zugang dazu lieferst, als Verein, als Verband, als Landesverband, DBB, wer auch immer. Ja? Aber der eigene Verein als allererstes, weil das sind eben meine ersten Ansprechpartner, wenn ich irgendwo arbeite oder irgendwo meine Zeit verbringe, irgendwie dreimal die Woche, 2 Stunden abends oder fünfmal die Woche. 2 Stunden irgendwie neben meinem normalen Job und neben meiner Familie und meinen Kids, die irgendwie zum Training gefahren werden müssen und. Ja, das ist ja ein Investment und da geht es auch darum, einmal um die Ausbildung und um Wertschätzung. Und das kann man auch kombinieren, weil diese Ausbildung auch als Wertschätzung gewertet werden kann, weil das ermöglicht wird durch den Verein, durch den Verband, durch den DBB, wer auch immer. Ja? Weil du kannst nicht alle bezahlen. Noch nicht, weil einfach manche Vereine keine finanziellen Mittel haben, das zu machen. Ja, also Trainerpauschale, was ist Trainerpauschale heutzutage? Was, 180 Euro oder was?
Übungsleiterpauschale sind 3.000 Euro im Jahr.
Das ist kein Job. Das ist
Nee, natürlich nicht.
sehr, sehr gutes
Aber das
Taschengeld.
ist schon angehoben worden. Also das war mal weniger.
Ja, ist sehr gut, dass es angehoben wurde, aber also du wirst in manchen Vereinen wahrscheinlich mehr Ehrenamt haben als jetzt hauptamtliche Trainer und Trainerin, dann musst du doch über andere Wege das versuchen, das irgendwie zu pimpen und das irgendwie hochzupedern. Quasi eine andere Form wählt, einen anderen Weg irgendwie, dass man vielleicht das nicht monetär, sondern eigentlich über eine emotionale Bindung und auch eine Wertschätzung über eine Fortbildung und so. Also, weißt du, also kann ich mir vorstellen, dass das auch ein Weg sein könnte, konzeptionell Leute besser zu machen. Und dann irgendwann vielleicht zu sagen, okay, der ist jetzt so gut oder sie ist so gut, dass man sagt, okay, jetzt ist ein Job, ne? Jetzt ist nicht mehr dreimal die Woche 2 Stunden, sondern jetzt ist 12-mal die Woche, ja, Training in der Halle plus Fortbildung geben plus keine Ahnung was. Also, oder auch nicht, ja.
Ihr dürft beide mal noch einen Namen droppen. Ehemalige SpielerInnen, die jetzt erfolgreiche, gute TrainerInnen sind.
Okay, du kannst Rick Carlisle nennen oder Sascha Obradovic.
Rick Carlisle, gerade mit den Indiana Pacers in den NBA Finals.
Ja,
Absolut.
2011 mit Dirk NBA
Ja.
Champion.
Mir fällt noch Alex Krujic ein.
Ja.
Es ist schon ein bisschen länger her, dass man weiß, kennt ihre Spielerinnenkarriere nicht mehr, weil sie war tatsächlich eine sehr hochklassige Spielerin und ist auch danach eine überragende Trainerin gewesen. Falsch, ist sie immer noch, aber halt hat das Spielfeld gewechselt. Also von der Trainerseite im Profibereich jetzt jemand, der genau das macht, was Patrick auch gesagt hat, nämlich mit jungen Spielerinnen arbeitet, junge Spielerinnen ausbildet und als Lehrtrainerin arbeitet. Und ich würde jetzt mal einfach Props in der näheren Umgebung verteilen, wenn wir schon über Wertschätzung sprechen. Genau, dann würde ich mal ins Umfeld gehen. Und ich glaube, dann kann man auch an Sydney Parsons zum Beispiel auch mal hier in dieser Runde Respekt aussprechen, weil das für mich auch auf jeden Fall jemand ist, der wirklich ins kalte Wasser gesprungen ist damals und auch jemand war, der so ein bisschen am Anfang belächelt wurde, in Anführungszeichen, oder der man nicht zugetraut hat damals, als sie direkt von der Spielerkarriere an die Seitenlinie in Wasserburg gewechselt ist und die aber auch jemand war, die sich wirklich, muss man schon sagen, in sehr kurzer Zeit einfach wahnsinnig entwickelt hat, weil sie sehr ehrgeizig ist, weil sie hart gearbeitet hat, weil sie unfassbar viel auch sich an Wissen von anderen Leuten geholt hat, weil sie wirklich sich reingebissen hat ins Thema. Und ich glaube, das kann man schon auch einfach mal nennen jetzt hier als deutsches Beispiel.
Die Energie, die sie reinsteckt, also ich habe es ja nur ein paar Mal erleben dürfen, aber das ist schon viel.
Das ist ja reingebissen ist dann auch bewusst gewählt, das Wort. Das ist schon dann auch. Das ist auch jemand, der sich eben nicht ausgeruht hat auf, ist jetzt auch keine Spielerkarriere im Sinne von irgendwie Euroleague, aber es ist schon erfolgreich, ist als Profispielerin hier nach Deutschland gekommen, hat hier in Deutschland erste Liga gespielt und hat sich wirklich komplett in diesen Beruf festgebissen mit allem, was dazugehört. Und das muss man schon, finde ich, auch anerkennen.
Also, ich werfe auch noch mal zwei Namen in den Ring, bevor wir dann zum Highlight der Folge kommen. Ich bin schon sehr gespannt auf das Wort, was Patrick für die Vokabelhefte unserer Zuhörerinnen beim
Okay.
Basketball-ABC gleich hat. Ich werfe in den Ring Sandy Brondello,
Ah ja,
amtierende
so.
Meisterin in der WNBA mit Niara Sabali und Leonie Fiebig, hat selber auch gespielt. Also auch eine sehr erfolgreiche Transition von Spielerin zu Trainerin. Und ich bleibe in den USA. Zugegebenermaßen habe ich mal wieder KI gefragt. Und KI hat ausgespuckt Steve Kerr.
Oh ja, stimmt. Hätte man wissen können.
Auch ein ganz gutes Beispiel, finde ich. Hat mit den Bulls als Spieler ein paar Meisterschaften gewonnen. Hat dann als Trainer sogar noch den Rekord der meisten Siege in der regulären Saison, den er damals selber mit aufgestellt hat, geschlagen. 73 Spiele von 81, 82 gewinnen. Ist schon erstmal eine Hausnummer, ein paar Meisterschaften. Also auch ganz gut gelungen, die Umstellung von auf dem Spielfeld zur Seitenlinie. Und dann kommen wir zum Highlight, wie gerade schon angekündigt, dem Basketball-ABC. Und
Gott,
zwar,
bisschen Sorge gerade.
ja, ist auch ein sehr undankbarer Buchstabe.
Oh
Absolut.
shit, okay.
Und zwar machen wir das zum 22. Mal, weil wir sind in der 23. Folge unseres Podcasts. Seit der zweiten Folge machen wir das Basketball-ABC und wir sind beim Buchstaben V angelangt.
Okay.
Und in jeder Folge kriegen unsere ZuhörerInnen von jedem Teilnehmer, also oft nur Hanna und ich, aber wenn wir Gäste haben, dürfen die sich auch anschließen, einen Begriff für ihr Vokabelheft. Und die der heutigen Folge beginnen eben mit dem Buchstaben V. Wir geben dir gern noch mal ein bisschen Bedenkzeit. Vielleicht hast du dein Handy auch irgendwo liegen und kannst noch mal kurz googeln. Aber wir brauchen von dir einen Begriff mit V. Und wir hatten es bis jetzt in keiner Folge, dass ein Begriff doppelt genannt wird.
Ja,
Die
dann mach ich
Uhrzeit
mal
kann rollen.
Countdown. 3, 2, 1, Bierfitness.
Vertikalitätsregel.
Oh Gott, Jenny, das ist hier wirklich.
Ne? Was? Vertikalitätsregel.
Ja.
Oh.
Ja, ich bin immer vorbereitet. Man
Brutal.
muss auch so ein bisschen angeben können.
Du hast doch studiert, das ist ja unfair.
Gut,
Ich habe,
Patrick,
was
du
hast du
hast
gesagt, Patrick? Verteidigung.
Verteidigung.
Ah,
Ja.
Verteidigung, ja, sehr gut.
Essentieller Begriff. Also erklär gern mal, was man unter diesem Begriff versteht.
Das Abhalten des Gegners zu punkten durch Einsatz und taktische Maßnahmen.
Sehr gut.
Das war jetzt schon ziemlich smooth. Also das war ja einfach eine Definition, die man sich so eins zu eins kann man noch zweimal zurückspulen, wenn man nicht so schnell im Mitschreiben ist. Aber ja, perfekt. Hanna.
Ja, ich habe wir Finish.
Das ist aber auch
Ja, ich habe jetzt,
vorbereitet.
das ist vorbereitet gewesen, ja, muss ich schon sagen.
Also
Buchstabierst
Hanna
du
hatte bei
das?
Q
Hä?
Wie buchstabierst du wir Finish?
V E E R. Genau. Und ist eine Finisher-Variation, wo man sozusagen aus dem Korbleger-Kontakt, ähnlich wie beim Euro-Step, nicht gerade die Schritte macht, aber sie zur anderen Seite ausschert. Also man macht sozusagen den ersten Kontakt weg vom Korb, um mit dem letzten Kontakt unter den Korb zu kommen, um einem Verteidiger noch den Weg abzuschneiden oder in den Kontakt zu gehen, also aktiv als Spieler den Angreifer den Kontakt zu provozieren, um dann aus dem Kontakt heraus einen Vorteil zu erzielen, um freier zu finishen.
Das heißt aber, dann kreuzt du die Beine.
Nee. Also Rechtskorbleger,
Ja.
rechte Hand, Dribbling
Ja.
auf den linken Fuß und dann machst du den ersten Schritt mit dem rechten Fuß und den zweiten dann mit dem linken und den linken in den Kontakt rein.
Ah, okay.
Also Korbleger-Kontakt Genau, aber du machst sozusagen den ersten so ein bisschen weg vom Korb und den zweiten dann
Zum Korb.
in den Verteidiger oder unter den Ringen dann. Genau.
Ich will dich nur kurz beruhigen, Patrick. Vor 2 Folgen hatten wir den Buchstaben Q und Hannas Wort war Querpass. Also auch
Derer bitte.
essentiell, auch gut, aber also im Vergleich zu wir Finnisch schon auch nochmal ein bisschen runtergebrochen. Mein Begriff war Vertikalitätsregel.
Schön, dass du
Letzten
meinen
Endes.
erstmal meinen Kreativbegriff erstmal abwertest, bevor du dann mit deinem wiederkommst, der irgendwie
Ich wollte
nach
nur
drei.
Patrick beruhigen. Ich
Ja,
wollte nur Patrick beruhigen.
okay. Bin ich heute schlafen gegangen.
Genau. Also Vertikalitätsregel, jeder, der sich schon mal mit,
Schiedsrichterbegriff bestimmt, oder?
ja, jeder,
Ja.
der sich schon mal mit Basketball beschäftigt hat, hat ja auch schon mal was von Zylindern gehört. In der Verteidigung darf man ja nicht aus seinem Zylinder rauskommen, sonst ist es ja immer ein Foul der Verteidigung. Und wenn man dann eben nach oben springt oder die Arme nach oben nimmt, jetzt sehen natürlich die ZuhörerInnen nicht das, was ich euch im Video hier vormache, dann muss man eben auch in die Vertikale in seinem Zylinder bleiben und nicht aus dem Zylinder ausbrechen, weil wenn da ein Kontakt zustande kommt, dann ist es eben auch mein Foul als verteidigende Person.
Das heißt, man
Ja.
darf die Arme zum Beispiel nicht runternehmen bei der Vertikalitätsregel,
Richtig.
wenn man nur in die Luft springt.
Ja. Das waren die drei
Sehr
neuen
gut.
Begriffe für die Vokabelhefte unserer ZuhörerInnen. Und dann sind wir am Ende einer sehr interessanten Folge angelangt. Patrick, vielen Dank für deine Zeit. Wie gesagt, wir müssen dich auf jeden Fall mal wieder einladen. Wir haben mit dem IAT in Leipzig schon den Deal. Einmal im Jahr gibt es eine Folge. Vielleicht gehst du den ja auch ein. Wir könnten dich bezahlen in Keksen
Und
oder
Wertschätzung. Ja,
genau,
super.
die Wertschätzung in Form von Keksen.
Ich nehme Wertschätzung und die Kekse esse ich extra, weil wenn die Kekse meine Wertschätzung sind,
Dann ist ja,
brauche
es
ich
wäre
vier
schon
Kekse,
bitter, ja.
brauche ich vier
Die
Kekse.
Kekse. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen Input zu diesem Thema. Es war sehr interessant, dass wir uns mit dir dazu austauschen konnten. Und wir wünschen allen ZuhörerInnen viel Spaß bei der Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dahin.
Tschüss.
Time out over.